Heute geht es um die Frage, wie Kinder den Tod verstehen und wie man mit Kindern über den Tod spricht und mit ihnen trauert. Referent ist Universitätsprofessor Dr. Gernot Brauchle. Zum Leben gehört der Tod, gehört das Sterben, das endgültige Abschiednehmen. Doch das wollen wir heute nicht mehr wahrhaben. Wir tun vieles, um diese existenzielle Tatsache zu verdrängen, zu verleugnen oder mit viel Arbeitsstress und vielerlei Freizeitzerstreuungen zu vergessen. Mit der Feier des Flüchtigen versuchen wir, unsere Angst vor dem Tod in Schach zu halten, sagt der Schriftsteller Arno Geiger. Die Angst vor dem Tod in Schach zu halten gelingt natürlich nicht oder nur höchst mangelhaft. Ein Hinweis dafür ist die Zunahme von Angststörungen und Panikattacken. In der Panikattacke hat man ja bekanntlich das Gefühl, die Angst, sterben zu müssen. Auf eine ganz andere Möglichkeit macht uns Michel de Montaigne aufmerksam, wenn er schreibt, Cicero sagt, endlich darauf hinauslaufen, uns zu lehren, dass wir den Tod nicht fürchten sollen. Doch die Menschen fürchten den Tod, gleich wie Kinder sich fürchten, ins Dunkel zu gehen, stellte Francis Bacon fest und ergänzte, wie diese Furcht bei Kindern durch Märchen verstärkt wird, so auch jene, also die Furcht vor dem Tod. In religiösen Betrachtungen findet sich zuweilen eine Mischung von Unsinn und Aberglauben. Und das führt nach Friedrich Nietzsche gar häufig zum Anfall und Rückfall von abergläubischen Eindrücken und Beängstigungen. Dementsprechend schwer tun wir uns, über Sterben und Tod zu sprechen. Selbst in den Todesanzeigen, die ja den Zweck haben, Nachricht zu geben, dass jemand gestorben ist, ist selten von Sterben und Tod die Rede, zumindest hierzulande, sondern vielmehr liest man, dass jemand eingeschlafen, entschlafen oder von uns gegangen ist oder ihre letzte Reise angetreten hat oder ihren letzten Weg gehen durfte. Bernd Marin schrieb im Standard, über Sterben, Tod, Grab, Vergänglichkeit wird nur noch hochzensuriert gesprochen. Die Verschleierung des Sterbens und des Todes schon vor Kindern führt später bei Erwachsenen zu schmerzlicher Verlegenheit der Lebenden in Gegenwart eines Sterbenden oder Trauernden. Wir wissen oft nicht recht, was sagen. Weil wir Erwachsene Angst vor dem Tod haben und oft nicht recht wissen, was sagen, tun wir uns erst recht schwer, darüber mit Kindern zu sprechen. Viele meinen auch, man müsste Kinder schützen und sie fernhalten von Tod und Begräbnissen oder ihnen irgendwelche Märchen erzählen. Aber damit tun wir genau das Falsche. Wie wir es richtig machen können, das erklärt uns jetzt Universitätsprofessor Dr. Gernot Brauchle. Er hat für seinen Vortrag den Titel gewählt, wie Kinder den Tod verstehen und wie man mit Kindern über den Tod spricht. Dr. Gernot Brauchle ist Notfallpsychologe, das heißt, er wird dann gerufen, wenn ein tödlicher Unfall passiert oder eine Katastrophe, bei der Menschen plötzlich sterben. Er hat ungefähr 150 solcher Einsätze erlebt. Gernot Brauchle ist Universitätsprofessor für Gesundheitspsychologie. Er war von 2009 bis Ende September Vorstand des Instituts für angewandte Psychologie an der Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik in Hall in Tirol. Und am 1. Dezember dieses Jahres, am 1. Dezember 2014, tritt er sein Amt als neuer Rektor der Pädagogischen Hochschule hier in Feldkirch in Vorarlberg an. Gernot Brauchle ist ein gebürtiger Wolforter. Er ist verheiratet und Vater einer 2,5-jährigen Tochter. Und er selbst hat erst vor wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag gefeiert. Lieber Herr Brauchle, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ganz herzlich willkommen. Ich bitte Sie um Ihren Vortrag.
Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein, weil Sie ja schon gehört haben, Feldkirch wird mein neuer Wohnort sein und auch mein Arbeitsort. Und das ist schon was sehr Besonderes für mich. Nun zum Thema für heute, wie Kinder den Tod verstehen und wie man mit Kindern über den Tod spricht. Ich will ein bisschen was zu dem Hintergrund eben sagen. 10 Jahre lang habe ich das ehrenamtlich für den Rettungsdienst gemacht und ein Teil quasi der Fallbeispiele, die ich erzähle, sind Fallbeispiele, die ich eben selbst erlebt habe. Und deshalb quasi ist das für mich auch ein wichtiges Thema. Nun ganz prinzipiell, wir neigen als Erwachsene im Allgemeinen den Kindern eine glückliche Welt zu zeigen, ja, und sie auch in einer glücklichen Welt aufwachsen zu lassen. Und das ist auch gut so. Stirbt aber plötzlich jemand, sagen wir ein Elternteil oder ein Geschwisterkind, kommt es manchmal dazu, dass wir dann versuchen, quasi Kindern diese glückliche Welt zu erhalten und sie zu belügen oder ihnen quasi den Tod zu enthalten. Wenn wir also Kindern die Möglichkeit nehmen, über den Tod Fragen zu stellen und über den Tod selbst nachzudenken, nehmen wir ihnen damit die Möglichkeit, quasi Angst zu bewältigen, aber auch Unsicherheit zu kontrollieren. Wir nehmen ihnen damit die Möglichkeit, sich als wichtigen Beitrag in der Familie zu sehen, ja, dass sie etwas tun können. Und wir nehmen ihnen damit die Möglichkeit, eben auch kindgerecht zu trauern. Und ich will Ihnen heute in diesem Vortrag ein bisschen näher bringen, wie man das tun kann. Nun, wenn wir Kindern versuchen zu helfen, den Tod zu verstehen, müssen wir uns auch als Erwachsene zuerst mal mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Wir müssen uns für uns selber quasi klar sein, wie funktioniert der Tod, ja, wie ist das so, wenn man quasi eben tot sein wird. Und wir müssen wissen quasi, was der Tod für Kinder bedeutet und wie sich die Bedeutung in den verschiedenen Altersstufen verändert. Wir sprechen ganz oft und sagen wir sehr undifferenziert häufig von Kindern. Ja. Sie werden aber sehen, quasi, dass im Vortrag die Kinder in verschiedene Altersgruppen eingeteilt werden. Also Kinder quasi bis 3 Jahre, Kinder von 3 Jahren bis 6 Jahren, von 6 Jahren bis 9 Jahren, von 9 Jahren bis 12 Jahren. Und auf jeder Altersstufe praktisch entstehen oder haben Kinder praktisch kognitive Fähigkeiten, den Tod anders zu verstehen, und sie begreifen deshalb auch den Tod anders. Nun, ich teile die Kinder zumindest grob in Altersstufen ein. Wir wissen aber zumindest natürlich aus der Praxis, dass das Alter wenig aussagt über die kognitiven Fähigkeiten am Kind. Ja. Ein Kind quasi mit 3 Jahren kann, wenn man so will, mehr Sprache, weniger Sprache können, kann quasi die Zeit besser verstehen, weniger verstehen. Also da gibt es zumindest Bandbreite. Nun, wenn wir uns über den Tod unterhalten, müssen wir uns anschauen, was der Tod quasi an Konzepten bedeutet. Das erste Konzept, das für uns zumindest als Erwachsene am einfachsten zu verstehen ist und das wir alle wissen, aber auch zumindest im Gefühl ein Stück weit akzeptiert haben, ist, dass der Tod endgültig ist. Wir wissen, dass wer tot ist, nicht mehr zurückkommt. Ein Kind praktisch, das diese Endgültigkeit vom Tod noch nicht begreift, würde vielleicht sagen, ich denke, dass man nach dem Tod wieder wach wird. Eigentlich kann man nicht tot sein, nur böse Menschen sind tot. Und wenn Sie sich, sagen wir, die alten klassischen Märchen anschauen, dann sehen Sie dort, dass die Bösen sterben. Die Guten aber bekommen quasi die tollen Dinge, nämlich die kriegen quasi eine 4 PS-Kutsche, ja, die kriegen Swimmingpool vorm Schloss und die kriegen den schönen Prinzen oder die schöne Prinzessin. Die Endgültigkeit vom Tod, ja, ist eine Sache, die, wenn man es genauer betrachtet, dann doch ein bisschen komplizierter ist. Ein Notarzt hat mir folgende Geschichte erzählt. Er hat einen 92-jährigen Mann reanimiert und nach 40 Minuten die Reanimation aufgehört. Er hat quasi ein Gerät angebracht, um die Nulllinie zu schreiben, und nach circa 7 Minuten, während die Nulllinie praktisch aus diesem Gerät rausläuft, sagt die Tochter des Verstorbenen, eine Frau mit 60 Jahren, Herr Doktor, hat das was zu bedeuten, dass auf diesem Gerät wieder Zacken entstehen? Also die Endgültigkeit ist nicht immer endgültig. Es gibt zumindest, wenn Sie mit Forensikern sprechen, sogenannte supravitale Reaktionen. Das sind Reaktionen nach dem Tod. Die treten bei relativ wenig Leuten auf, aber sie treten auf. Das Herz kann nach 6-7 Minuten für ein paar Minuten wieder selbstständig beginnen zu schlagen. Wenn man den Kopf bei manchen Toten bewegt, ja, bewegen sich die Hände relativ langsam. Oder Personen strecken sich. Ja, supravitale Reaktionen. Das bedeutet nicht wirklich, dass die Personen wieder zurückkommen zum Leben, aber sie bewegen sich noch. Das wissen nur sehr, sehr wenig Leute. Ja. Im Allgemeinen nennt man das auch Lazarus-Zeichen oder ein Lazarus-Phänomen. Nun, wir wissen als Erwachsene auch, dass der Tod allgemeingültig ist, dass quasi alle Menschen sterben müssen. Jeder von uns muss sterben und das impliziert natürlich auch mich selber. Kinder, wenn man so will, ab dem Alter von 6-7 Jahren, begreifen langsam, dass quasi jeder sterben muss. Sie sehen das aber noch nicht für sich selber. Sie machen sich Gedanken oder Sorgen quasi, muss mein Vater sterben, muss meine Mama sterben? Sie beginnen darüber zu diskutieren oder zu sprechen, ja. Aber das inkludiert noch nicht, dass sie selbst glauben, sterben zu müssen. Sie würden vielleicht sagen, Mama, Papa, Oma müssen sterben und dann die Frage, muss ich auch sterben? Ja? Das vierte Konzept vom Tod ist, dass der Tod unvermeidbar ist oder manchmal unvermeidbar ist. Sie können quasi gut ärztlich versorgt sein. Sie können einen tollen Notarzt haben, Sie können in der Klinik liegen, Sie können Medikamente haben, eine tolle Operation haben und dennoch müssen Sie sterben. Und die Frage ist, warum konnte der Doktor ihn nicht heilen? Kinder stellen die Frage. Ja? Er war doch im Spital, er hatte eine Operation. Ja? Die Operation ist gut gegangen, aber 5 Tage nach der Operation ist der Papa tot. Ja? Warum ist das so? Und letztendlich, und das ist wahrscheinlich das schwierigste Konzept, auch das schwierigste Konzept für uns Erwachsene, die Unvorhersehbarkeit des Todes. Wir wissen das intellektuell. Ja? Wir wissen, dass wir prinzipiell jederzeit sterben könnten. Es ist gar nicht sicher, ob Sie, sagen wir, das Ende des Vortrags hören. Es ist auch nicht sicher, ob ich das Ende des Vortrags erzählen kann. Ja? Eigentlich müsste man ja sagen, ja, jetzt könnte ich sterben. Ja? Oder jetzt. Ja? Und das ist schon klar, dass sowas zu denken unerträglich ist. Ja? Und auch wir Erwachsene wissen das rein intellektuell, aber verschieben praktisch den Todeszeitpunkt in die große Ferne. Und die große Ferne ist zumindest für mich persönlich, wenn ich dran denke, wann müsste ich dann sterben oder wann sollte ich dann sterben, ja, dann würde ich sagen 90 plus. Das ist irgendwie ein gutes Alter. Ja. Mit 90 plus hat man keinen Spaß mehr beim Skateboardfahren und das Segeln macht, ist dann schon beschwerlich. Ja. Mit dem Gehbock kommt man nicht mehr auf den Berg. Und was hat man dann noch für Ziele? Ja, die anderen 90-Jährigen, die trifft man nicht mehr im Café. Ja. Die Jungen haben keine Zeit mehr. Ja. Also das ist irgend so ein Zeitpunkt, wo man sagt, na, da könnte ich sterben. Ja. 80, ja, ist schon früh. Ja. Wenn ich also mir, sagen wir, Personen anschaue, die 80 Jahre alt sind, dann sehe ich viele Leute, die bei guter Gesundheit sind, die intellektuell fit sind. Man hat schon ein bisschen Wehwehchen, aber im Prinzip ja, sind die fit. 70 wäre unerhört. Ja, unerhört, weil dann hat man entweder gar keine Pension gehabt, ja. Manche werden ja bis 67 arbeiten müssen oder nur sehr wenig von der Pension gehabt. 70 wäre also unerhört, ja. 60 wäre undenkbar. Wir verschieben also, wenn man so will, die Idee des Todes ja, in die weite Ferne. Das ist gut so. Als Psychologe muss ich sagen, es ist zwar eine Verleugnung, eine aktive Verleugnung vom Sterbezeitpunkt, aber es hat unglaubliche Vorteile. Wer glaubt, quasi erst sehr spät sterben zu müssen, ist eigentlich im Prinzip ein glücklicher Mensch. Ja, der größte Vorteil ist, wenn wir den Tod in die Ferne legen, wir können quasi chillen. Also wir können Zeit verplempern. Ja, denn wir haben ja noch relativ viel Zeit. Wir sind nicht gehetzt, wir können in Urlaub gehen. Ja, ist gut quasi für, als Bewältigungsstrategie für stressreiche Zeiten. Aber es ist klar, dass wir quasi, wenn man so will, zwei Dinge beachten müssen. Das eine ist, den Tod zu verstehen im Kopf, ja, und zu wissen, wie funktioniert er, nach welchen Konzepten geht er vor. Ja. Und das andere ist praktisch das Gefühl. Unser Gefühl vermeidet die Idee vom Sterben, ja, obwohl wir intellektuell wissen, dass wir jederzeit sterben können. Die beiden Dinge sind also bei Erwachsenen ja, zu unterscheiden und gleich auch bei Kindern. Wir werden das jetzt also sehen, wie das funktioniert. Nun, wie ist das bei ganz kleinen Kindern? Man geht heute in der Entwicklungspsychologie ungefähr davon aus, dass Kinder so ab dem 7. Monat stabile Bindungen zu der Hauptbezugsperson oder zu den Hauptbezugspersonen aufgebaut haben, weil neurologisch praktisch stabile Muster vorhanden sind. Was versteht man unter stabilen Mustern? Das sind praktisch Erinnerungen an eine Stimme, Erinnerungen an ein Gesicht, ja, aber auch wie jemand riecht, beziehungsweise wie man ein Kind berührt. Ja, wenn Sie mal genau beobachten, wie verschiedene Personen, vor allem kleine Kinder, berühren, ja, dann werden Sie sagen oder dann werden Sie sehen, da gibt es große Unterschiede. Ja. Die richtig coolen Mamis, die legen ihr Kind quasi in der Fliegerstellung auf den Bauch. Ja. Wenn man quasi noch sehr unbedarft ist mit einem kleinen Kind, nimmt man so diese Schutzhaltung, dass man das Köpfchen noch haltet, bla bla bla. Kinder merken auch, wie sie berührt werden, wer sie streichelt und wie sie berührt werden. Das sind Muster. Fällt dann die Person weg, ja, okay, suchen Kinder aktiv nach dieser Person. Denn in der Regel ist man ja bemüht, als Erwachsener vor allem den Kindern Wohlbehagen zu bieten oder aber, wenn sie sich unwohl fühlen, ja, zum Beispiel durch Berührung, durch Streicheln, durch eine beruhigende Stimme, ja, ihnen dieses Unwohlsein wieder wegzunehmen. Fehlt dann die Person, weil sie verstorben ist, suchen Kinder aktiv nach dieser Person, sie quengeln, sie weinen und sie sind verzweifelt. Nun, etwa ab dem 3. Lebensjahr verändert sich was, ja, bei Kindern. Sie haben Sprache entwickelt, sie beginnen langsam die Welt zu verstehen und sie entwickeln auch quasi ein erstes Konzept, was ist lebendig. Und wenn man das versteht, was ist lebendig, versteht man auch, wie Kinder sich den Tod vorstellen. So ab dem Alter von 3 Jahren sehen sie all das unbelebt an, was nicht mehr funktioniert. Und nicht mehr funktioniert zum Beispiel eben hier, ist die Kerze ausgeblasen, sie hat keine Funktion mehr, sie gibt kein Licht mehr, sie gibt keine Wärme mehr ab, ist die Kerze tot. Aber das macht ja nichts, denn man kann die Kerze wieder anzünden. Ein Spielzeugauto kann tot sein, wenn die Räder weggebrochen sind. Wenn sie der Papa wieder ansteckt, funktioniert das Spielzeug wieder. Ja? Belebt also quasi sind alle Objekte ja, und auch Lebewesen, die eben eine Funktion haben. Tot sein, wenn man so ganz allgemein sagt, bedeutet so viel wie eben nicht mehr zu funktionieren oder aber im Extremfall weg zu sein. Leben und Tod sind somit austauschbar. Die meisten Dinge kann man ja reparieren, man kann sie wieder funktionstüchtig machen. Wer tot ist, kann eben auch wieder lebendig werden. Und deshalb müssen vor allem Kinder ab dem Alter von 3 bis 6 Jahren ungefähr nicht unbedingt weinen, wenn man ihnen beibringt oder beibringen muss, ja, dass ein Elternteil gestorben ist. Also sie weinen später dann schon, ja, aber sie weinen quasi nicht unmittelbar wie Erwachsene, die das hören und begreifen, was das bedeutet. Ja. Kleine Kinder weinen in dem Alter eher, weil sie durch Gefühle von weinenden anderen angesteckt werden. Eine psychologische Funktion, ja, das ist wirklich der Fachausdruck Gefühlsansteckung. Ja. Sie kennen das, wenn Sie in ein Kabarett gehen, ja, stecken Sie die Gefühle von anderen an. In dem Fall sind das glückliche Gefühle. Ja, wenn Sie sich aber, sagen wir, Titanic anschauen, wo Leonardo DiCaprio dann absäuft, ja, werden Sie nicht nur von den Bildern angesteckt, sondern auch von dem Weinen der anderen Kinozuschauer. Ja, wenn Sie Fußballweltmeisterschaft anschauen, sehen Sie Männer, die glücklich sind, ja, sich küssen, in den Armen liegen, ja, und jubeln. Ja, bla bla bla. Also Gefühle stecken uns generell an. Das ist, wenn man so will, eine grundmenschliche Programmierung, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Und deshalb weinen dann auch Kinder ab dem Alter von 3 bis 6 Jahren, weil sie durch Gefühlsansteckung weinen, nicht weil sie verstehen, was der Tod tatsächlich bedeutet. Ein Kind quasi vielleicht mit 4 Jahren könnte sagen, ich zaubere meinen Bruder einfach wieder lebendig. Oder sie begreifen schon, dass Weihnachten, sagen wir, ein unglaublich besonderer Tag ist, weil man sich da Dinge wünschen kann, auf die man sich lange freut und besondere Wünsche dort in Erfüllung gehen. Ja, und sie sagen dann vielleicht, aber zu Weihnachten kommt mein toter Bruder doch wieder nach Hause. Kinder sind also noch in dieser Phase stark im magischen Denken verhaftet. Und wenn man mit Kindern quasi zwischen 3 und 6 Jahren auf den Friedhof mal geht, ja, dann finden dort ganz interessante Gespräche statt. Kinder fragen zum Beispiel, wie tun da die Toten da unten? Wo gehen die aufs Klo? Wie kriegen die was zu essen? Mein Neffe war, sagen wir, nicht sehr berührt, ja, als wir mal auf dem Friedhof waren, weil er die Vorstellung hatte, dass die Toten da unten praktisch Tunnel zueinander graben, ja, und dass sie dann am Abend zusammensitzen und jassen. Ja. Also was er bei seinem Opa immer gesehen hat, das ist so eine Abendbeschäftigung. Ja, okay. Die sitzen da unten und jassen. Ja, okay. Also die Toten leben einfach da unten weiter. Die große Frage ist nur, wo gehen die einkaufen? Nun, mit dem Alter von 6 Jahren, sagen wir, oder mit dem Beginn, dann eigentlich mit dem Eintritt in die Volksschule, ändert sich unglaublich viel. Sie lernen in der Volksschule, sagen wir, nicht nur lesen und schreiben. Ja? Sie lernen auch eine ganze Reihe von unglaublich wichtigen Dingen, die gar nicht im Lehrplan stehen. Und eine der wichtigsten Dinge, die Sie in der Volksschule lernen, ist so ein erstes Gefühl zu bekommen für Zeit. Die Volksschule strukturiert Ihren Tag in Stunden und kleine Pausen. 50-Minuten-Einheiten und 10-Minuten-Pausen. Und die Volksschule strukturiert Ihre Woche, indem Sie Dinge für den nächsten Tag machen müssen. Man muss also ein Stück weit bereits in die Zukunft vorausdenken. Oder Sie müssen für einen Test lernen, der in 3 Tagen stattfindet. Sie beginnen also so eine Art kleine Zukunft zu bekommen. Kinder beginnen dort zu verstehen, was Zeit ist. Das ist ein erstes Lernen. Wenn man das Konzept Zeit verstanden hat, beginnt man auch zu verstehen, was Endgültigkeit bedeutet. Nun, dieses Lernen quasi, was Zeit ist, vor allem was Zukunft ist, das geht noch weiter. Ja, also nicht nur quasi ein paar Tage. Wenn Sie dann in das Gymnasium gehen vielleicht, ja, lernen Sie quasi was ein halbes Jahr, weil es nämlich das Halbjahreszeugnis. Wenn Sie als Student studieren, ja, haben Sie so eine Zeitvorstellung von 2, 3 Jahren. Das sind meistens die Abschlussprüfungen, Bachelor oder Master. Ja. Und wenn Sie sich eine Wohnung kaufen oder einen Kredit aufnehmen, weil Sie ein Haus bauen, ja, wenn Sie zum ersten Mal von der Bank damit konfrontiert, sich zu überlegen, was sind 20 Jahre oder was sind 25 Jahre? Und Sie werden feststellen, diejenigen, die es von Ihnen gemacht haben, ja, das ist Stress. Und der Stress, der dabei entsteht, ist nicht nur quasi das unglaublich viele Geld, das Sie quasi jemand schulden, sondern eben sich auf 25 Jahre vorauszudenken. Kann ich 25 Jahre lang regelmäßig Geld verdienen? Wie bin ich in 25 Jahren? Geht das alles gut? Ja, und Sie sind zum ersten Mal mit Ihrer Zukunft in 25 Jahren beschäftigt. Okay. Sie sehen also, wenn Kinder quasi ein Gefühl für die Zeit entwickeln, ja, beginnen sie auch zu verstehen, dass der Tod endgültig sein kann. Und wir haben hier das Gleiche wie bei den Erwachsenen. Es gibt ein Verstehen, ein, wenn man so will, intellektuelles Verstehen, und es gibt quasi die Gefühle. Kinder verstehen also, dass der Tod endgültig ist, aber in ihren Gefühlen tun sie sich noch schwer, das zu akzeptieren. Ja, sie sagen vielleicht, vielleicht ist mein Bruder gar nicht richtig tot, vielleicht schläft er nur ganz fest oder eben er hält die Luft an. Kinder in diesem Alter haben ein Konzept von lebendig, alle Dinge, die sich spontan bewegen. Spontan bewegen, quasi das sind natürlich Lebewesen, aber auch die Sonne zum Beispiel bewegt sich spontan. Ja, okay. Es gibt niemanden, der die Sonne anschupft. Nun, zwischen 6 und 9 Jahren schwankt also das Wissen über den Tod zwischen 2 Denken, zwischen der Fantasie und zwischen der Realität. Schulkinder in dem Alter glauben überwiegend, dass der Tod nur den Alten und Kranken passiert. Sie verstehen noch nicht oder sie verleugnen eigentlich aktiv, dass sie auch ihnen selbst zustoßen können. Sie verstehen noch nicht, dass der Tod jeden ereilt. Die Allgemeingültigkeit wird noch nicht begriffen. Und wenn man sich quasi Bilder malen lässt von Kindern, wie schaut denn der Tod dann aus, ja, dann ist das noch quasi klassische Vorstellung von einem eher behäbigen, in der Regel Mann, ja, mit Kapuze und Sense, ja, der relativ langsam durch die Gegend schleicht und Leute eben quasi totsenst. Und Kinder haben die Vorstellung, dass ihnen der Tod eben nichts anhaben kann, denn die sind klein, ja, und sie sind schnell. Kinder können dem Tod entwischen, sie können dem Tod wegrennen. Ja? Oder sie haben vielleicht Glück und können unter der Sense durchrennen. Ja? Und es ist klar, dass es die Alten nicht können. Wenn sie mit dem Gehbock unterwegs sind, ja, da erwischt sie der Tod. Ja? Und wenn sie in einem Krankenhauszimmer liegen oder wenn sie sehr krank sind und im Bett liegen, kommen sie auch nicht weg. Es gibt, wenn man so will, ein paar Kulturen, die zum Beispiel den Todkranken im Bett um 180 Grad umdrehen, weil sie die Vorstellung haben, dass der Tod praktisch, ich sage mal ein bisschen flapsig, GPS gesteuert ist und genau weiß, wo ist der Tote oder der Sterbende. Ja, und der kommt dann ans Krankenbett und will, aber er sieht nur die Füße und ist dann verwirrt und geht wieder weg. Ja. Also solche Konzepte, schöne Bilder dazu finden Sie in dem Film von, ich glaube, Bulli Herwig, ja, Der Brandner Kasper. Eine bayerische Geschichte über den Tod. Ja. Und ich finde, kongenial verfilmt, ja. Vor allem, man sieht wieder, also man sieht den Tod schön dargestellt, er kommt mit einem dampfgetriebenen Mobil, ja. Und also, was ich persönlich immer am liebsten finde, es gibt zwei Himmel, ja. Es gibt den bayerischen Himmel und den preußischen Himmel, und Sie können sich vorstellen, wo ich lieber hin wollte, ja. Nun, die Vorstellung vom Tod selbst aber ist für Kinder unerträglich. Ich habe schon gesagt, sie verleugnen das aktiv. Ja. Die Allgemeingültigkeit, ja, ist unerträglich. Und um mit dieser Unerträglichkeit klarzukommen, beginnen Kinder so eine Art Vorstellung vom Himmel zu bekommen. Früher ist das schon als Konzept immer erwähnt worden in Gesprächen. Ja, man hat das quasi gehört. Ja. Aber jetzt malen sie sich den Himmel selbst aus. Wenn man so will, aus psychologischer Sicht, ja, ist der Himmel eine Coping, also eine Bewältigungsstrategie, ja, um dieser unerträglichen Idee zu entfliehen, dass es nach dem Tod nichts mehr gibt. Und das haben, sagen wir, verschiedenste Religionen weltweit haben eine Idee quasi von Weiterleben geschaffen, weil das eben unerträglich ist, nichts mehr zu sein. Nun, für Kinder ist in diesem Alter der Tod aber nicht nur eben unerträglich, er ist auch spannend. Er ist gruselig und er ist lustvoll. Man spricht gern über den Tod, und das ist auch die Zeit, wo man quasi als Kind mit dem Tod experimentiert. Also das ist die Zeit, wo man Regenwürmer quasi dreiteilt und fasziniert ist, dass alle drei Teile sich danach noch bewegen. Während man, wenn man Wespen quasi auseinanderteilt, ja, beide Teile liegen bleiben. Ich bin ja hier, sagen wir, in einem Dorf aufgewachsen, und wir waren relativ viele Kinder in der Nachbarschaft. Wir wussten bei ganz vielen Nachbarn, wo und wann geschlachtet wird. Und es war für uns selbstverständlich, dass wir dorthin gegangen sind und dass wir also bei den Schlachtungen zugesehen haben, nicht bei den Tötungen. Das war wie Kino. Ja. Das war was unglaublich Faszinierendes. Also der Tod hat auch seine interessanten Seiten, und damit zu experimentieren war eben ziemlich spannend. Ich will ein Beispiel geben, was ich aus dem Buch habe, das ich Ihnen sehr empfehlen kann, ja, von Margit Franz, Tabuthema Trauerarbeit. Ich glaube, das ist jetzt in der 11. Auflage erschienen. Sicher eines der besten Bücher über das Thema Kinder und Tod, ja, vor allem, weil es sehr einfach geschrieben ist. Es ist für Kindergarten-Tagesstätten geschrieben. Es ist ein tolles Buch. Ja. Und Frau Franz hat folgende Beispiele. Thomas, ein Junge mit 6 Jahren, sagt: Die Beerdigung heißt Beerdigung, weil der Tote in die Erde gelegt wird. Aber die Seele, die fliegt doch in den Himmel. Und deshalb wäre es viel schöner, wenn die Beerdigung auch Behimmelung heißen würde. Ja? Eine kluge Feststellung von diesem Jungen, aber wir sehen noch was anderes, nämlich wir Erwachsene haben ein weiteres Konzept über den Tod, ja, das Kinder noch nicht selbstverständlich haben. Das muss man denen erst erklären, dass nämlich quasi wir eine Idee haben, dass es quasi Körper und Geist gibt oder Körper und Seele oder Körper und Psyche. Und das eine eben herunten, eben das Körperliche, und das andere quasi, das geht irgendwo anders hin, geht in die Höhe. Ich habe Kinder erlebt, die waren quasi wütend, am Grab waren die wütend, ja, und dann quasi auf Nachfragen, warum die wütend waren, war der Grund, dass die gesagt haben, mir ist immer gesagt worden, der Opa kommt in den Himmel, ja, und nun legen die praktisch einen Sarg praktisch in die Erde hinunter. Ja? Die hatten so eine Vorstellung, dass der Opa quasi als Ganzes irgendwie in den Himmel kommt. Ja? Und die Erwachsenen, das war quasi dann die Krönung, die Erwachsenen werfen auch noch Erde auf diesen Sarg drauf. Da ist der Opa drin, das ist was Besonderes. Ja? Und da wirft man Schmutz drauf. Wenn sie quasi mit den Gummistiefeln nach Hause kommen, gibt es immer Ärger. Und jetzt quasi der Opa, so wichtig in seinem Sarg, ja, wird in dieses Grab gelegt, ja, und die Erwachsenen werfen Schmutz drauf, also großer Zorn. Petras Vater, Petra, 9 Jahre, ihr Vater starb bei einem Autounfall. Sie erinnert sich, dass ihr die Brust wehgetan hat, als sie vom Tod ihres Vaters hörte. Sie hat geschrien und war sehr zornig. Sie wollte, dass man sie allein lässt. Aus diesem Fallbeispiel sehen wir quasi was anderes, nämlich, dass wir Gefühle an bestimmten Körperorten haben. Ja, wir wissen also, dass wir zum Beispiel verliebt sein eher im Bauch spüren und im Herz. Ja, dass wir Scham zum Beispiel bei den Wangen spüren oder bei den Ohren. Und dass wir Ärger zum Beispiel in der Brust spüren. Ja? Ärger insofern, als sagen wir, die meisten Kinder, wenn sie zum allerersten Mal massiv mit Trauer konfrontiert sind, dieses neue Gefühl noch gar nicht einordnen können. Sie verwechseln das mit einem quasi schon bekannten Gefühl und das ist Ärger. Die Diskrimination, also die Unterscheidung zwischen Wut und Trauer, das braucht eine gewisse Zeit, das müssen Kinder erst lernen. Kinder spüren deshalb häufig Trauer am Anfang als Wut und sie reagieren deshalb auch, sie reagieren zornig, sie beginnen zu schlagen oder sie laufen wütend weg. Und die Erklärung, wie gesagt, ist, dass sie quasi noch nicht dieses Gefühl Trauer einordnen können, was ein neues Gefühl ist. Anna, 6 Jahre, berichtet über das Begräbnis ihres Vaters. Sie erzählt, dass sie ihrem Vater gemeinsam zum Abschied gewinkt haben. Als es später daheim noch einmal eine Gedenkfeier gab, war sie verwirrt, weil sie dachte, ihr Vater wäre noch einmal gestorben. Sie konnte auch nicht verstehen, dass Weinen einem helfen sollte, sich besser zu fühlen. Wenn sie weinte, fühlte sie sich immer schlecht. Wir sehen also darin quasi, dass der Verlauf von Beerdigungen zum Beispiel für uns Erwachsene selbstverständlich ist. Kindern muss man das erzählen. Ja? Wenn man nicht weiß, dass man nur einmal sterben kann, ja, und eine Trauerfeier praktisch nochmal stattfindet, glauben Kinder, jemand wäre ein zweites Mal gestorben. Und wir sehen auch an diesem quasi zweiten Absatz, dass Kinder eine ganz andere Form haben zu trauern. Wir Erwachsene glauben, dass Weinen oder wir fühlen das oder wir sind zumindest der Meinung, dass Weinen gut ist. Und dass wenn wir eine gewisse Zeit lang weinen, ja, dass wir uns danach eben, fühlen wir uns eben erleichtert. Kinder sehen das ganz anders. Kinder sehen, wenn sie weinen, geht es ihnen schlecht. Sie spüren den Schmerz in der Brust. Und Kinder reagieren dann auch, dass sie abrupt mit dem Weinen aufhören und sagen, kann ich spielen gehen? Manche Erwachsene, die wir dann, sagen wir, betreut haben, waren erschüttert über ihre Kinder und haben sie gefragt, ist das normal? Ja, der Vater ist gerade gestorben oder die Mutter ist gestorben und mein Kind will spielen gehen. Das ist in dem Fall normal. Anna erzählte auch, dass ihr 3-jähriger Bruder immer noch glaubt, der Vater wäre nur weg und würde wiederkommen. Wir haben das vorhin gehört praktisch, dass für einen 3-jährigen der Tod sowas wie weg sein bedeutet. Als sie aus den Ferien zurückkamen, dachte ihr Bruder, der Vater würde daheim sein und auf sie warten. Anna hat viele glückliche Erinnerungen an ihren Vater, aber sie mag nicht gern darüber zu anderen sprechen, weil sie eben fürchtet, dass man sie für anders hält als die anderen Kinder und dass ihre Freunde sie aufziehen werden. Auch das ist quasi eine interessante Stelle, denn wir sehen darin, dass vor allem Kinder bis zum Alter von, wie man sagen, 10 Jahren, 11 Jahren, nicht über den Tod der Eltern sprechen wollen, nicht mit den Peer-Kindern, also mit den Freunden. So ein Kind würde vielleicht zum Nachbar rübergehen und sagen, kann ich mit dir Fußball spielen? Mein Papa ist tot. Nicht umgekehrt, die würden nicht sagen, mein Papa ist tot, ja, kann ich mit dir Fußball spielen? Sondern sie möchten quasi das nicht als etwas Besonderes hervortun. Sie möchten so sein wie die anderen Kinder. Nun, quasi ab dem Alter von 9 bis 12 Jahren, ja, ändert sich nochmal quasi die Idee vom Tod. Kinder können hier also unterscheiden zwischen, also was lebendig ist, zwischen eigener Bewegung und erhaltenem Bewegungsimpuls, ja. Und sie können unterscheiden, dass eine Katze eben quasi lebendig ist. Ja. Bei einer Sonne sind sie sich schon nicht mehr ganz so sicher. Ja. Sie wissen jetzt, dass ausnahmslos alle Menschen sterben müssen, unabhängig vom Alter. Und jetzt beginnen sich Kinder quasi mehr zu interessieren, wie es denn quasi zum Sterben kommt. Was sind denn die Ursachen für Sterben? Ja. Warum müssen denn Leute sterben. Wir haben Medikamente, wir haben quasi ein Krankenhaus, wir haben technische Einrichtungen, die das verhindern kann. Warum geht es nicht bei allen? Warum geht es vor allem nicht beim Opa oder bei der Oma? Warum geht es nicht bei den eigenen Eltern? Lisas Vater, 12 Jahre alt, er starb bei einem Flugzeugabsturz. Nun wollte sie alle Details über den Unfall wissen. Sie konnte am Anfang nicht glauben, dass er wirklich gestorben war. So ein Kind fragt zum Beispiel, warum ist es nicht möglich, dass jeder in einem Flugzeug einen Fallschirm hat, ja, und einfach abspringen kann, wenn das Flugzeug kaputt geht? Sie will ihre Mutter beschützen und schonen. Sie traut sich nicht, sie über den Vater auszufragen, weil sie Angst hat, ihr weh zu tun. Sie mag es auch nicht, wenn andere über ihren Vater sprechen, weil ihr das wehtut. Wir sehen, sagen wir, dass wir so eine Vorstellung haben, dass Weinen praktisch immer ein Zeichen ist von Schmerz. Und wir haben Angst, quasi anderen Menschen Schmerz zuzufügen. Deshalb, wenn Menschen über eine verstorbene Person sprechen und weinen, ja, hören wir das Thema auf. Wenn sie mit Hinterbliebenen sprechen, ja, die sagen, dass es für sie manchmal unerträglich ist, dass die tote Person, ja, dass über die nicht mehr gesprochen wird. Und dass vor allem in einem Dorf zum Beispiel manche Menschen Angst haben, dieser hinterbliebenen Person zu begegnen, weil sie nicht wissen, was sollen sie mit der sprechen. Kann man Smalltalk machen, über alltägliche Dinge sprechen? Kann man über den Toten sprechen? Und was mache ich, wenn die dann beginnt zu weinen? Wir hatten den Fall, dass, sagen wir, ein 3-jähriger Junge ermordet wurde von dem eigenen Vater und die Mutter nach 2 Jahren aus dem Dorf wegziehen musste, weil Personen ihr im Dorf ausgewichen sind. Die haben quasi die Straßenseite gewechselt, wenn die ihnen begegnet ist. Sie hat berichtet, dass in einem kleinen Geschäft, wo es 2 Kassen gab, ja, dass die Kassiererinnen praktisch zu schwitzen begonnen haben, ja, wenn sie gesehen haben, dass diese Mutter reinkommt, weil sie fürchteten, dass sie zu ihnen kommt, quasi zu zahlen. Und wie kann man quasi jemand Lebensmittelverrechnung Geld herausgeben, wenn man weiß, dass die Frau ihr Kind verloren hat, und zwar auf so grausame Art und Weise. Hat dann letztendlich nach 2 Jahren ist sie aus dem Dorf weggezogen, in die große Stadt gezogen. Über den Toten zu sprechen, ja, wird für die meisten Leute quasi als unglaubliche Erleichterung erlebt, obwohl sie denn dabei weinen müssen. Ganz im Gegenteil, sagen wir, das Weinen hat eine ganz wichtige Funktion, denn wenn man über den Toten spricht, fühlt man sich dem Toten sehr nahe. Und wenn man sich dem Toten sehr nahe fühlt, vermisst man ihn und deshalb weint man. Aber das drüber sprechen tut den Leuten gut. Nun, dieses Kind quasi mit 12 Jahren traut sich nicht eben mit der Mutter über den toten Vater zu sprechen, denn sie sieht immer nur die Mutter, wo es weinen, und sie glaubt, sie macht der Mutter Schmerzen. Und sie schließt von sich aus auch auf die Mutter, denn sie sagt, wenn sie über den Vater sprechen muss oder gefragt wird, wird sie traurig und das ist für sie unangenehm. Ja, sie hat Schmerzen. Nun, mit 12 Jahren ändert sich in der Regel alles. Ja, diejenigen, die von ihnen pubertierende Kinder hinter sich gebracht haben, sie wissen das. Alles, was man bisher quasi über den Tod weiß, wird in der Regel in Frage gestellt. Man zweifelt an den Erklärungen der Eltern, ja, und man fragt vor allem in der Peer Group nach, wie ist denn das quasi, wenn man tot ist? Und es gibt eine ganze Reihe von, sagen wir, interessanten Vorstellungen, die da greifen. Das sind nicht rein intellektuelle, wenn man so will, Themen, die da gewälzt werden, sondern wenn Sie sich diese Vampires, wenn man so will, Modewelle anschauen, alles wird quasi irgendwie vampirisch, Vampires, Diaries, bla bla bla, bis zum letzten Abendbrot, was in den Kinos war, für die Jugendlichen toll, ja. Dort geht es eigentlich um ewiges Leben. Und Jugendliche diskutieren in der Zeit, oder beginnende Jugendliche diskutieren in der Zeit quasi, wie kann es nach dem Tod weitergehen. Der klassische Himmel, ebenso wie der bayerische Himmel, das wissen sie, ja, so wird es nicht sein. Vielleicht kommt man ja wieder zurück, man wird wiedergeboren. Ja. Und dann ist die Frage, als was wird man wiedergeboren? Ja. Wird es ein Tier sein oder muss man quasi zurück als Mensch? Und wenn ja, ja, wo kommt man auf die Welt? Nun, wie kann man mit Kindern ganz prinzipiell über den Tod sprechen? Wenn man so will, allgemeine Regeln. Wir lassen uns quasi von den Fragen der Kinder leiten. Wenn die Kinder es nicht wissen, was passiert ist, sagen wir ihnen in knappen Worten, was ist passiert, und wir sagen das quasi ganz direkt, verstehbar. Verstehbar bedeutet, dein Vater ist tot oder deine Mutter ist gestorben. Man kann so eine unerhörte Nachricht praktisch nicht angenehmer aussprechen oder besser formulieren. Auch wenn wir uns das wünschen würden, praktisch die schlechte Nachricht mit irgendwas Gutem noch zu verschönern. Das geht nicht. Ich habe mal einen Arzt erlebt, der hat einer jungen Frau erklärt, dass die Verletzungen ihres Mannes mit dem Leben nicht vereinbar waren. Da muss ich sogar quasi als Normaler drüber nachdenken, was heißt das in letzter Konsequenz? Ja? Und die Frau damals praktisch im Schockraum der Klinik hat nur gefragt, wo ist er, also wo kann ich ihn sehen? Ja? Denn sie hat nur das Wort Leben gehört. Dieses nicht vereinbar, ja, war nicht verstehbar. Also wir bemühen uns quasi genauso wie Erwachsene, auch den Kindern zu sagen, dein Papa ist leider tot oder deine Mama ist leider gestorben. Okay? Und dann geben wir Kindern die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen. Hast du Fragen an mich? Wir beantworten die Fragen der Kinder und zwar ehrlich. Auch das ist, sagen wir, eine Geschichte, wo ich, sagen wir, in Ausbildungen von Notfallpsychologen oder Kriseninterventionsteams, sagen wir immer einen großen Exkurs eigentlich dazu mache, was ist Ehrlichkeit? Ehrlichkeit ist quasi 100%. Es gibt kein ein bisschen ehrlich. Das will ich hier aber, sagen wir, überspringen. Ja? Und letztendlich kann man auch zugeben, dass man eben nicht alles weiß. Je nachdem, welche Fragen Kinder stellen, ja, okay. Wie ist es nach dem Tod? Ja, das weiß ich nun wirklich nicht, kann ich sagen, das weiß ich nicht. Ja. Aber wir lassen die Kinder praktisch eine eigene Idee von dem nach dem Tod entwickeln. Kleine Kinder zum Beispiel, sage ich, glaubst du an den Himmel oder glaubst du nicht an den Himmel? Die meisten Kinder glauben an den Himmel. Und wenn sie an den Himmel glauben, lasse ich mir den Himmel zeichnen. Sie machen ein Bild von dem Himmel. Und das sind ganz ehrlich gesagt ziemlich coole Himmel, die was wir in den Jahren da gesehen haben. Also die sind schon ein bisschen besser als der bayerische Himmel. Denn dort gibt es Surfboards, ja, es gibt Tablets, wenn man so will. Ja, es gibt alle möglichen technischen Gadgets. Das ist schon cool. Nun prinzipiell, wenn man so will, was ist die Dreierkombination? Das erste also, ehrlich informieren, was ist passiert. Und das direkt ansprechen. Und das Zweite, das muss man quasi bei Kindern, wenn man so will, im Gegensatz zu Erwachsenen eben anders machen. Ich spreche meine Gefühle an oder wir sprechen unsere Gefühle an oder wir sprechen die Gefühle des Kindes an. Und der dritte Schritt ist quasi immer Sicherheit und Hoffnung geben. Wie wird es weitergehen? Ja, wird nochmal so etwas Schlimmes passieren? Nein, das wird es nicht. Und ich will ein paar quasi, wenn man so will, Fallbeispiele vorlesen. Papa ist auf eine lange Reise gegangen, wäre ein schlechtes Beispiel. Die ehrliche Information ist, Papa ist bei einem Unfall gestorben. Und jetzt, wir sind alle sehr traurig, also die eigenen Gefühle ansprechen, Hoffnung geben, aber wir werden es zusammen schaffen, dass es uns mit der Zeit wieder besser geht. Gott hat ihn zu sich genommen, weil er so gut ist. Für ein kleines Kind eine unvorstellbare Sache. Ja, wie kann man weggehen, wenn man gut ist? Im Märchen sterben, wie gesagt, nur die Bösen, nicht die Guten. Die korrekte oder die ehrliche Information wäre, Großvater ist letzte Nacht gestorben. Mama und Oma müssen darum weinen. Kinder muss man erklären, warum quasi kleinen Kindern, warum man weint. Wir werden aber oft an ihn denken. Wir können uns an die guten Dinge erinnern, die wir mit ihm erlebt haben. Großmutter schaut vom Himmel auf dich herunter. Wenn sie später mal neurotisch werden wollen, das ist eine gute Idee. Ja. Sondern Großmutter war sehr alt und ist gestorben. Darum sind viele Leute hier. Sie wird in unserer Erinnerung immer bei uns bleiben. Max ist schlafen gegangen, jetzt ist er im Himmel. Max war sehr krank und die Krankheit hat ihn sterben lassen. Deshalb sind Mama und Papa manchmal traurig, aber wir werden auch wieder schöne Tage haben. Nun, die Kommunikation mit Kindern ist eine Sache, die schwierigste Kommunikation aber ist vor allem mit Jugendlichen. Denn man findet kaum oder nur sehr schwer Kontakt zu Jugendlichen. Wir haben uns im Rahmen der Betreuungen haben wir uns, wenn man so will, oft einen kleinen Trick ausgedacht, um Jugendliche ein bisschen zu einem Gespräch zu animieren. Wir haben also meistens gesagt, dass einer der Kriseninterventionsmitarbeiter nur für diesen Jugendlichen da ist. Der ist extra für dich mitgekommen. Was manchmal dazu geführt hat, eben, dass dann diese Jugendlichen den testen wollte oder die testen wollte und so zumindest ein Gespräch zustande gekommen ist. Jugendliche glauben aber eher, dass dass niemand sie verstehen wird. Sie ziehen sich zurück. Sie sind in der Regel sehr schwer zu handhaben. Und vor allem männliche Jugendliche neigen zu Risikoverhalten. Sie fahren, wenn man so will, schneller mit dem Motorrad. Oder sie fahren quasi schneller mit ihrem Fahrrad. Sie betrinken sich vielleicht. Und was wir in der Regel gemacht haben in dem Bereich mit Jugendlichen, wenn es nicht zu einem Gespräch gekommen ist, wir haben Eltern darauf vorbereitet, dass Jugendliche eben schwierig sein werden und wo die großen Schwierigkeiten sein werden. Die meisten hinterbliebenen Eltern zumindest, ja, haben sich aber Sorgen gemacht nach 14 Tagen, 3 Wochen, ja, weil sie festgestellt haben, mein Kind spricht nicht mit mir. Ja. Und auch das, sagen wir, ist quasi eine normale Reaktion. Ja. Entscheidend ist, dass die Jugendlichen praktisch Freunde haben, mit denen sie drüber sprechen können. Die müssen also nicht mit dem hinterbliebenen Elternteil drüber sprechen. Das ist eine schwierige Sache. Und wie trauern Kinder? Ich habe das schon ganz am Anfang erwähnt, Kinder trauern auch anders. Im Groben sind vor allem bei kleinen Kindern häufig am Anfang Aggressionen festzustellen. Dann beginnen Kinder auch zu weinen, weil natürlich die Erwachsenen um sie herum weinen. Kinder möchten Fragen stellen und wenn man ihnen das erlaubt, stellen sie auch Fragen. Und was, sagen wir, spannend ist oder interessant ist, so sehr man sich auch bemüht, quasi Kindern etwas zu erklären, oft hört man am Schluss, das glaube ich nicht. Sie äußern also ihren Unglauben. Denn es ist quasi eine ungeheure Welt, die da quasi jetzt neu aufgetan wird, ein ungeheures Ereignis und das kann man auch noch nicht glauben, das braucht einfach Zeit. Vor allem kleine Kinder verfügen quasi über eingeschränkte Fähigkeiten, ihre Gefühle zu verbalisieren. Sie können nicht so wie wir als Erwachsene über das, was uns innerlich bewegt, sprechen. Sie spüren ihre Gefühle, aber sie haben noch keine Sprache oder kaum Sprache dafür. Sie spüren oft Trauer als Schmerz, reagieren deshalb wütend. Und hin und wieder kommt es auch davor, dass Kinder quasi genau ins Gegenteil kippen. Sie spielen unglaublich fröhlich, sie sind überdreht. In der Psychologie nennt man das Affektumkehr. Eine Sache, die nicht nur bei Kindern vorkommen kann. Das kann es auch bei Erwachsenen geben. Eine Studentin von uns ist zu uns gekommen mit dem Problem, sie hatte quasi bei der Beerdigung ihrer Großmutter, musste sie unglaublich heftig lachen. Sie hat danach die Kirche verlassen. Sie schämt sich seit dieser Zeit und hat quasi eine unglaubliche Angst, dass ihr das nochmal passiert, wenn ihre Mutter jetzt sterben wird. Ja? Affektumkehr. Kinder verfügen vor allem über nur eingeschränkte Fähigkeiten, diese belastenden Gefühle von Trauer oder auch von Wut über längere Zeit auszuhalten. Und Kinder brauchen deshalb trauerfreie Zonen. Was sind typische trauerfreie Zonen? Die Schule ist eine trauerfreie Zone. Häufig fragen quasi Erwachsene, soll ich mein Kind in die Schule schicken? Und was wir tun an der Stelle, ja, in der Regel sind ja die Kinder dann quasi neben den Erwachsenen, wir fragen die Kinder selber. Wir nehmen die als Person wahr. Möchtest du morgen in die Schule gehen? Und die meisten Kinder wollen das. Denn die erleben quasi an diesem Tag etwas Entsetzliches. Nämlich die Wohnung, wo man sich eigentlich wohlfühlt, wo immer auch gespielt werden kann, ist mit vielen fremden Leuten gefüllt. Alle weinen, es ist unerträglich. Ja. Niemand hat Zeit für das Kind. Man hört eigentlich nur Floskeln. Ja, okay. Und die Wohnung selber eben ist kein Rückzugsort mehr. Das Einzige, was noch so ist wie früher, wo noch unberührt ist praktisch von dem Drama, ist entweder der Kindergarten oder ist die Schule. Und man geht gern in die Schule, denn dort ist es noch normal. Das ist eine trauerfreie Zone. Vor allem Kinder eben bis zum Alter von 10, 11 Jahren, ja, haben Angst davor, anders zu sein als andere Kinder, und sie sprechen quasi mit ihrer Peer Group nicht über das Ereignis. Die Frage ist dann deshalb auch immer quasi bei Lehrern, sollen Lehrer das in der Klasse erwähnen? Ist man eher quasi in einem dörflichen Bereich, würde ich das groß unterstützen. Eine Klassenlehrerin muss das sagen, ja, denn es sind sofort Gerüchte da. Ein Teil der Klasse wird das wissen. Ja. Und deshalb braucht es quasi eine Erklärung von dem Kind, praktisch ist der Vater gestorben. Es gibt quasi eine kleine Zeremonie, aber die Zeremonie ist auch zeitlich begrenzt und dann geht der Unterricht weiter. In einem städtischen Bereich oder in einem Bereich, quasi, wo die Kinder sich nicht kennen, ja, würde ich vielleicht abwarten, bis Gerüchte in der Schule sind. Und wie kann man Kindern ein Stück weit helfen, den Tod zu begreifen? In der Regel lassen wir Kinder malen. Und was lassen wir malen? Also wenn sie eben an den Himmel glauben, lassen wir uns den Himmel zeichnen. Und das Schöne dabei ist, wenn sie sich dann die Bilder auch erklären lassen, ja, meistens ist ja die Erklärung deutlich mehr, als was auf dem Bild zu sehen ist, ja, das sind tolle Ideen, die was dort quasi zum Vorschein kommen. Rollen nachspielen lassen habe ich selbst jetzt noch nie gemacht, ja, ich weiß, dass es aber teilweise in der Psychotherapie benutzt wird. Und vor allem, sie müssen Fragen stellen dürfen. Und man muss schon sehen, dass quasi, sagen wir, bei einem Dreijährigen stirbt der Vater, ja, das Kind praktisch immer wieder mit jedem neuen Lebensabschnitt Fragen stellen wird. Und es wird neue Fragen stellen. Also man kann nicht die Vorstellung haben, das ist nur eine Phase von einem Jahr, dann hat das Kind akzeptiert, ja, und dann ist es vorbei. Ein Kind praktisch, das den Vater mit 3 Jahren verliert, ja, wird, bis es vielleicht 5, 6 Jahre ist, ja, nicht wirklich akzeptieren, dass der Vater nicht mehr zurückkommt. Mit 6, 7 Jahren begreift es die Endgültigkeit und wird das zumindest, wird sich hier drüber nicht mehr beklagen. Es wird aber quasi neue Fragen stellen. Es wird Fragen vielleicht stellen, eben, wie ist das so mit dem Sterben? Ja? Warum ist es so gekommen? Ja? Es wird vielleicht, wenn das Kind dann 10, 11 Jahre ist, quasi am Beginn der Pubertät, ja, wo ohnehin jetzt auch die Eltern verhandelt werden, wie ist denn mein Vater so? Ja, ist das gut so in der Erziehung, was er macht? Ja, wird das Kind oder werden die Kinder auch Fragen zu stellen, wer war denn mein Vater? Wer war mein Vater als Person? Ja, bis quasi 8, 9 Jahre machen sich ja Kinder keine Gedanken, dass Eltern unterschiedlich sind. Und sie verhandeln praktisch nicht die Persönlichkeitseigenschaften ihrer Eltern. Ein Kind mit 12 Jahren wird dann vielleicht fragen, wie war das mit dem Unfall? Was war quasi technisch die Sache? Also Kinder stellen praktisch bis ins jugendliche Alter immer wieder Fragen. Ja? Wir haben ja vor allem im Rahmen der Krisenintervention oft den unter Anführungsstrichen Vorteil gehabt, dass der Tote noch verfügbar war, also nicht in einem Sarg. Und wir haben uns bemüht, und das war quasi vor allem für die Erwachsenen der wichtigste Grund, den Toten nochmal zu sehen und den Toten zu berühren, sich vom Toten zu verabschieden. Das waren ja überwiegend Situationen, wo jemand unerwartet gestorben ist. Beispielsweise ein Hirnschlag, jemand stirbt zu Hause. Und in solchen Fällen praktisch war auch immer die Frage, soll mein Kind nochmal den verstorbenen Vater sehen oder die verstorbene Mutter sehen? Darf mein Kind praktisch einen Toten berühren? Darf mein Kind quasi etwas tun mit dem Toten? Und auch hier, wenn man so will, das Prinzip, wir haben aus Prinzip die Kinder gefragt, möchtest du den Papa nochmal sehen? Oder möchtest du die Mama nochmal sehen? Und jedes 4-jährige Kind möchte die Mama nochmal sehen und möchte quasi noch etwas Gutes tun für die Mama. Ja, also haben wir mit den Kindern begonnen, quasi Bilder zu malen oder haben sie gefragt, gibt es etwas, was du dem Papa mitgeben willst? Ein Spielzeug-Indianer, ein Kuscheltier, ja, etwas Besonderes. In bestimmten Tälern, zumindest in Tirol, ist es noch Tradition, Hausaufbahrungen zu machen. Ja, und dort werden noch die Särge praktisch irgendwo in der Regel im Wohnzimmer aufgestellt. Dann haben Kinder die Gelegenheit, quasi die Särge zu verschönern. Also sie können dann mit Ölkreiden oder mit Tafelkreiden die Seitenpaneele des Sargs bemalen. Wir haben dann Papier drauf gepinnt, ja, und dann konnten die noch etwas Gutes tun. Man kann auch dem Toten noch etwas sagen. Ja. Für Kinder genauso wichtig wie für Erwachsene. alle Erwachsenen mussten noch etwas Wichtiges sagen, nämlich, dass man die Person geliebt hat, dass man sich für etwas entschuldigt, dass man ein Versprechen, das man nicht eingelöst hat, dass man das aber noch einlösen wird, ja, etc. etc. Auch Kinder hatten noch quasi jede Menge letzte wichtige Worte an den Verstorbenen. Und dabei kann man natürlich auch den Toten berühren. Ja. Man muss einfach vorbereitet sein, dass in der Regel der Körper kalt ist, ja, und dass sich der Tote nicht bewegt. Ein Fünfjähriger, der seinem Opa noch letzte Worte sagen konnte, wusste, er kann das dem Opa in das Ohr flüstern und hat dann auch also die Hände entsprechend gefaltet. Aber der Opa hat nicht reagiert. Ja. Also hat er nochmal die Hände gefaltet und hat ihm das ziemlich laut ins Ohr geflüstert. Das war also kein Flüstern, das war eher ein Schreien. Ja. Wiederum hat der Opa nicht reagiert. Ja. Und darum ist er dann plötzlich, wenn man so will, interessiert geworden. Ja. Da passiert jetzt was Neues. Das er so noch nie gesehen hat an diesem Opa und hat ein kleines Experiment gemacht, also geschaut, was passiert, wenn man eben den Finger dem Opa ins Nasenloch steckt. Ja. So. Das hat dann die Mutter letztendlich unterbrochen, aber Sie sehen schon praktisch, es ist auch ein Faszinosum, ja, für ein Kind praktisch. Tod ist eine neue Geschichte. Trauernde Kinder brauchen Hoffnung. Ich bin jetzt gerade im Vorfeld gefragt worden, kann man denn wirklich den Kindern sagen, es wird nichts mehr Schlimmes passieren, wenn eine Mutter gestorben ist oder ein Vater gestorben ist, bleibt ja die zweite Person am Leben. Ist das tatsächlich so? Nicht zu 100%, ja. Aber ich würde mal sagen, zu 99% ist das so. Und deshalb kann man durchaus, und zwar sehr beruhigt und wirklich sicher sagen, es wird nichts mehr Schlimmes passieren. Kinder müssen sich den Himmel vorstellen, ja. In der Regel ist er denn eben tröstlich. Man versichert den Kindern, dass man zusammenbleiben wird, ja, und dass das Leben vor allem weitergehen wird. Und Kinder bekommen quasi einen Tagesablauf, wie sie vorher auch schon gehabt haben. Sie brauchen also Orientierung, sie brauchen feste Rituale. Es gibt zum Beispiel weiterhin eine gute Nachtgeschichte. Wir hatten einen Fall, dass am 6. Dezember, also zum Nikolaustag, ein junger Vater gestorben ist und das war quasi in den frühen Abendstunden und dem Nikolaus wurde abgesagt. Wir haben dann um 21:30 Uhr nachts praktisch einen neuen Nikolaus organisiert, denn das ist ein festes Ritual. 6. Dezember ist Nikolaus, das Kind hat sich darauf gefreut, ja, und der Nikolaus ist dennoch gekommen. Wir mussten einer Familie eine Todesnachricht überbringen. Ein Mann mit 35 Jahren hat sich selbst das Leben genommen. Das war gegen 10:30 am Vormittag. Ja. Um 12 gab es Mittagessen, auch für den Papa. Für den Papa wurde gedeckt, ja. Der Ablauf des Tages blieb erhalten. Und danach sind quasi die beiden kleinen Kinder, mussten ihren Mittagsschlaf machen, der Große musste die Hausaufgaben machen. Okay. Auch eine wichtige Frage, die ich immer wieder höre, soll mein Kind mitgehen aufs Begräbnis? Ein 4- oder 5-Jähriger, ja, möchte immer mit aufs Begräbnis gehen. Denn er versteht gar nicht, was ist ein Begräbnis, aber begreift, alle gehen dorthin. Es ist was Besonderes. Jeder ist dort versammelt. Viele Leute kommen dorthin. Und es ist klar, dass natürlich ein Begräbnis nichts ist für den 4- bis 5-Jährigen. Also kann man, wenn man so will, beides kombinieren, sodass es für ein Kind optimal wird. Wir empfehlen den Eltern, fragen Sie Ihr Kind, möchtest du mitgehen aufs Begräbnis? Und die meisten sagen ja, ja. Und dann würde ich so einem Kind praktisch eine gute Tante oder einen guten Onkel bei der Hand geben, ja, dass wenn das Kind eben nicht mehr auf dem Begräbnis sein will, weil es in der Regel ja langweilig ist, ja, viele Menschen sind dort, viele weinen dort, ja, dass das Kind das Begräbnis verlassen kann. Wenn in der Familie diskutiert wird, fragen wir manchmal die Erwachsenen, ob sich jemand erinnern kann, dass er nicht bei einem Begräbnis war. Und hin und wieder haben wir das Glück, dass eben jemand sagt, ja, ich weiß, mein Opa ist gestorben, ich war damals 4 Jahre, ich durfte nicht mit zum Begräbnis. Bis heute macht mir das ein schlechtes Gewissen. Und dann sagen wir, das können Sie Ihrem Kind ersparen. Fragen Sie Ihr Kind, wenn das Kind dort mit hingehen will, lassen Sie es zu. Und ich habe Ihnen ganz zum Schluss noch ein bisschen Literatur aufgeführt, ja, vor allem aber quasi die Charta für trauernde Kinder. Wenn man so will, einfach nur 10 Gebote. Ich will das jetzt gar nicht vorlesen. Sie kriegen das, glaube ich, auf der Homepage. Herr Köpp, darf ich Sie fragen, ist das auf der Homepage verfügbar als PDF? Im Video wird es sein, okay. Sonst, wer das lesen will, Sie schreiben mir eine E-Mail, ich schicke Ihnen das gerne zu, ja, ohne Probleme. Ja. Okay, ja, das mache ich doch gern. Angemessene Information, Sie sehen, das ist auch das erste Gebot, ja, angemessene Information. Trauernde Kinder haben eben das Recht, Antworten auf ihre Fragen zu bekommen, sowie alle Informationen, die deutlich erklären, was passiert ist, weshalb dies so war und was als nächstes geschehen wird. Mit einbezogen sein, trauernde Kinder sollen gefragt werden, ob sie mit einbezogen werden, bei wichtigen Entscheidungen, bei der Planung, bei der Gestaltung der Jahrestage. Trauernde Kinder sollten Unterstützung in der Art erhalten, dass der Vater oder die Mutter mit einbezogen wird und gleichzeitig die Vertraulichkeit für das Kind gewahrt bleibt. Trauernde Kinder sollen die Möglichkeit haben, mit anderen Betroffenen zusammenzukommen. Es kann eben gut tun, wenn man Gelegenheit hat, quasi mit anderen Kindern über das zu sprechen, die etwas Ähnliches erlebt haben. Erzählen, was passiert ist. Trauernde Kinder haben das Recht, ihre Geschichte eben auf verschiedene Art und Weise zu erzählen. Sie haben das Recht, dass diese Geschichte angehört, gelesen oder angeschaut wird von Menschen, eben, die ihnen wichtig sind. Und das kann sein eben durch Malen, durch Fingerpuppenspiele, durch Briefe oder durch Worte. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass das ein Problem darstellt, vor allem bei 4- bis 5-Jährigen, die ja quasi, wenn man so will, biografische Informationen noch gar nicht so gut abgespeichert haben. Die haben noch gar keine Geschichte über den Papa. Ja? Oder die können nicht wirklich gut Geschichten erzählen, was ich mit meinem Papa erlebt habe oder was ich mit meiner Mama erlebt habe. Wir benutzen deshalb einen Trick. Ja? Wir fordern die Kinder auf, eine Geschichte zu erzählen, was ich gern mit meinem Papa erlebt hätte. Oder es war einmal, dass ich und mein Papa und dann eben kommt eine Geschichte. Ja? Aber sie dürfen, wenn man so will, über den Vater sprechen. Trauernde Kinder sollten unbefangen alle Gefühle ausdrücken können, die mit der Trauer verbunden sind. Eben zum Beispiel Wut, natürlich Niedergeschlagenheit, Schuldgefühle und Angst. Trauernde Kinder sollten nach dem Verlust wissen, dass sie nicht verantwortlich für den Tod sind und keine Schuld daran haben. Das wäre hier ein anderes Thema, aber es kommt relativ häufig vor, dass vor allem Kinder Schuldgefühle haben am Tod des Elternteils. Und es nützt ihnen nichts, ja, wenn man ihnen quasi sagt, sie hätten keine Schuld. Es ist eine Funktion, dass man Schuldgefühle hat. Ja, das haben auch Erwachsene. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber man kann darüber sprechen, du hast keine Schuld am Tod deines Vaters. Die gewohnten Routinen beibehalten. Trauernden Kindern sollte es möglich sein, ihren früher geliebten Aktivitäten und Interessen auch weiterhin nachzugehen. Eben spielen zu gehen, quasi Sport zu machen, sich mit Freunden zu treffen. Trauernde Kinder können es als sehr wohltuend empfinden, eine angemessene und positive Reaktion von ihrer Schule zu erhalten. Wir haben in der Regel, wenn vor allem Väter oder Mütter von Volksschulkindern gestorben sind, uns auch mit den Schulen in Verbindung gesetzt und Rituale oder Abschiedsrituale mit den Schulen geplant. Damit quasi dieses Thema in der Schule kurz einmal aufgegriffen wird, aber dann, wenn man so will, also der Unterricht weitergehen kann, das nicht immer quasi ein bohrendes oder ein verstecktes Thema bleibt. Und Erinnerung, trauernde Kinder haben das Recht, die verstorbene Person für den Rest ihres Lebens in Erinnerung zu behalten, wenn sie dies möchten. Dazu kann gehören, dass man Erinnerungen noch einmal lebendig werden lässt, gute sowie schlechte, sodass Person eben ein selbstverständlicher Bestandteil der weiteren Lebensgeschichte des Kindes wird. Wenn Sie mit Kindern praktisch in die Situation kommen, dass Sie über den Tod sprechen müssen, kann ich Ihnen empfehlen, dass es eine ganze Reihe von tollen Kinderbüchern gibt, die den Tod thematisieren. Das kann man mit Kindern lesen. Es ist auch spannend, wenn wir als Erwachsene das lesen, denn viel kluges Wissen wird dort quasi in sehr angenehmer und einfacher Art und Weise thematisiert. Für mich persönlich sind, wenn man so will, diese drei Bücher einer der besten Bücher, die ich zumindest kenne. Ich will nicht ausschließen, dass es andere wirklich sehr gute Bücher gibt. Ich kenne nicht alle Bücher. Ja. Adieu, Herr Muffin, ja, von einem schwedischen Autorenpaar, das zum Buchpreis gewonnen hat. Der Tod eben eines kleinen Hamsters. Gehört das so? Finde ich ein sehr schönes Büchlein. Dieses kleine Mädchen hat einen toten Vogel in ihrer Handtasche. Man sieht das vielleicht. Und sie zeigt jedem quasi die Handtasche, öffnet also die Handtasche, da ist der tote Vogel drin. Übrigens ist Elvis. Ja. So heißt der Vogel. Ja. Und sie fragt jeden, gehört das so? Und sie kriegt quasi verschiedene Antworten. Und das ist die Idee des Buches, dass nicht immer, ja, okay, jeder den Tod gleich sieht, eine gleiche Erklärung hat. Und es gibt auch nicht für jeden einen Himmel. Gehört das so? Oder hat Opa einen Anzug an? Also hier stirbt der Opa praktisch. Und das sind Bilder aus der Sicht eines Kindes, ja, eher aus der Bodenperspektive. Ja. Und er sieht praktisch diese ganze Beerdigungsgeschichte, ja, aus der Sicht eines Kindes und thematisiert das so und stellt eben auch Fragen. Das Buch, das ich schon erwähnt habe, Tabuthema Trauerarbeit, sehen Sie hier noch abgebildet. Es gibt eine ganze Reihe von toller Literatur, auch sagen wir, oder im Teil leider Englisch, ja, bis jetzt auf das Tabuthema Trauerarbeit von Margit Franz und Jean Piaget, das will ich hier nur erwähnen. Hier geht es eigentlich nicht so sehr um den Tod, sondern eher um das Leben. Ja. Welche Vorstellungen haben Kinder von lebendig? Aber wenn man das weiß oder kennt, kann man ein Stück weit antizipieren, was verstehen die vom Tod? Und das ist meine Anschrift, also wenn Sie mehr Material dazu haben wollen, ja, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail. Ich schicke Ihnen gern das Material zu. Vielen Dank.
Lieber Herr Professor Brauchler, ganz herzlichen Dank für diesen interessanten, informativen, kenntnisreichen Vortrag. Zugleich sehr sensibel und sehr berührend aufgrund Ihrer Erfahrungen und aufgrund Ihrer Beispiele. Sie haben gleich am Anfang gesagt, dass schon bei uns Erwachsenen es eine Kluft gibt zwischen dem, was wir intellektuell über den Tod wissen und das, was wir fühlen, dass das Gefühl eben oft die Endgültigkeit und dass wir alle sterben müssen und dass es unvermeidbar und unvorhersehbar ist, dass wir das eigentlich nicht gern annehmen wollen und dass das oft bei den Kindern genauso ist. Sie haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass es eben sehr, sehr unterschiedlich ist, wie alt ein Kind ist, dass man eben nicht von den Kindern an sich sprechen kann, sondern wie Kinder den Tod erleben und wie Kinder trauern, ist eben ein Unterschied, ob ein Kind unter 3 Jahren ist oder schon ein Jugendlicher in der Pubertät ist oder ein Kind, das in die Volksschule geht. Wichtig habe ich gefunden, die allgemeinen Regeln, sich von den Fragen der Kinder leiten lassen und nur die Fragen beantworten, die das Kind auch selber stellt und dann ehrlich und sofort antworten, sich wiederholen und zugeben, dass man nicht alles weiß. Und bei der ehrlichen Information, da haben Sie auch die Beispiele gegeben, wo wir gesehen haben, dass sozusagen religiöse Metaphern oder auch andere Euphemismen einfach nicht hilfreich sind für das Kind, weil das Kind diese Bilder nicht versteht, sondern dass es eben notwendig ist, ganz schlicht, ganz einfach und ganz ehrlich zu sagen, deine Mutter ist tot oder dein Bruder ist tot oder ist gestorben, statt eben sowas zum Schreiben, er ist jetzt im Himmel oder ist bei den Engeln oder er wird auf dich aufpassen oder solche Dinge. Und schön habe ich gefunden, dass Sie auch noch angeschlossen haben, das Kapitel, wie Kinder trauern, dass eben Kinder in vielem sehr unterschiedlich trauern, eben zum Beispiel beim Weinen. Wir denken, das ist gut und das entlastet uns, und Kinder erleben das ganz anders. Oder dass eben bei dieser Affektumkehr, dass Kinder völlig anders reagieren können, eben ganz fröhlich oder lachen oder genau das Gegenteil tun, was man erwartet. Und dass es ganz, ganz wichtig ist, die gewohnten Routine, die Rituale beizubehalten, statt sie verändern oder abzusagen. Also eindrücklich dieses Beispiel vom Nikolaus, aber eben auch, dass das Kind in die Pfadfinderstunde geht oder zum Sport machen oder wo immer es hingehen kann. Also ganz viele wichtige Anregungen, denke ich. Ganz herzlichen Dank dafür. Und natürlich besteht jetzt gerne die Möglichkeit für Ihre Fragen. Ich denke, dass zum einen sowohl ja Fachfrauen, Fachmänner hier sind von Hospiz Vorarlberg, die speziell mit Kindern zusammenarbeiten, aber dass genauso auch Betroffene hier sind, dass sie selber in ihrer Familie, sei es gerade einen Todesfall erleben oder erlebt haben und sie auch vielleicht hier eine Frage oder eine Klärung möchten. Ich darf auch noch erwähnen, dass die Charta für die 10 Gebote trauernder Kinder, die wird auch auf unsere Homepage kommen, hat
toll
der Regisseur gesagt. Bis die erste Frage kommt, vielleicht auch noch der Hinweis. Sie haben es draußen wahrscheinlich gesehen oder sonst können Sie das noch mitnehmen. Die Information der Hospizbegleitung für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, an die man sich wenden kann, wenn man Hilfe braucht, wenn man selber nicht weiter weiß, eben auch das ist ja ganz normal und ganz natürlich. Und es gibt am 28. November die erste Vorarlberger Kinderhospiztagung im Landesmuseum in Bregenz, wo man sich anmelden kann. Die Informationen, wie gesagt, sind draußen. Annelies Beil und auch die meisten ihrer Mitarbeiterinnen sind hier. Sie können sie auch ansprechen, wenn sie das wollen. Ja, wer hat eine Frage oder möchte etwas wissen, etwas klären? Sie haben es einmal ganz kurz angesprochen, wie ist das, wenn ein Tier stirbt? Für Kinder ist es ja oft, also eben wenn sie ein Glück haben, dann stirbt ja weder ein Elternteil noch ein Großelternteil. Aber was die meisten Kinder erleben, natürlich der Hamster stirbt irgendwann, das Meerschweinchen oder der Zwerghase. Und dann meinen manche auch manchmal am besten, man versteckt es oder ersetzt es gleich und kauft einen neuen, dass das Kind das gar nicht merkt.
Auch hier hängt es eben vom Alter ab. Ja. Also wenn ein Kind 3 Jahre alt ist und der Hamster weg ist, würde ein Kind vielleicht Wut bekommen, wo der Hamster eben ist. Ein Kind sucht dann quasi mehrfach den Käfig ab oder auch die Wohnung ab, ja, und kann nicht verstehen, dass der Hamster eben nicht mehr zurückkommt. Da ist es vernünftig, also wenn Sie das möchten, ja, einen neuen Hamster zu kaufen. Ja, ist das quasi...
Aber dass das Kind das weiß, dass es ein anderer ist, das ist ja nicht heimlich.
Ja, natürlich, sozusagen. Richtig, ja, ist richtig, ja, okay, ja. Ja. Ist da, sagen wir, ein Lieblingshund und das Kind ist also 8 Jahre alt, ja, und hat eine gute Bindung zu dem Haustier erlebt, ja, da trauert ein Kind quasi genau gleich, ja, und versteht schon, der Hund wird dann beerdigt, ja, trauert also, und das ist eine harte Probe für so ein Kind, ja. Und auch hier stellt sich dann die Frage, wohin kommt der Hund, was macht er jetzt, ja. Ist er in einem Grab? Wie geht er da unten? Wie geht es da unten weiter? Kommt in den Hundehimmel? Bla bla bla. Also das ist eine belastende Situation für jedes Kind. Mhm. Bitte.
Ja. Sie haben jetzt die Rituale angesprochen und ich hätte jetzt eine Frage. Ich bin Lehrerin und unterrichte 10- bis 14-Jährige. Mhm. Und es wäre jetzt nicht, also es ist immer wieder einmal der Fall, dass irgendjemand in der Familie stirbt. Und es ist tatsächlich dann so ein ungutes Gefühl, was macht man? Wenn ich als Klassenvorstand so ein Kind habe, soll ich da mit ihm, also mit der Klasse speziell, zum Beispiel, ich unterrichte auch Religion, irgendwie eine kleine also so wie ein kleiner Gottesdienst abhalten, also so, wo die Schüler dazu Stellung nehmen können oder kleine Botschaften an das Kind schreiben können, oder würden Sie mir da irgendwas empfehlen können, was man da wirklich macht?
Also wir haben doch einige solche Fälle gehabt, wo dann Eltern gestorben sind, ja. Und in der Regel bitten uns die Eltern auch, mit der Schule Kontakt aufzunehmen. Wir fragen dann die Lehrer, ob das ihnen recht ist. Wir halten Rücksprache mit dem Rektorat, und wenn die das wollen, gehen wir in die Klasse. Gemeinsam mit der Klassenlehrerin gestalten wir dann quasi eine 50-Minuten-Einheit, eine Stunde. Und das heißt in der Regel, wir erzählen den Kindern, was Sache war, was ist genau passiert. Wir lassen die Kinder Fragen stellen und wir reden im Vorfeld mit der Klassenlehrerin, ob es irgendwie ein schönes Abschiedsritual oder ein Ritual eben gibt, ja, das die Klasse gern hat. Das hängt dann vom Stoff ab, das hängt von der Klasse ab, von den Ideen der Lehrerin. Wir beraten manchmal die Lehrerinnen oder die Lehrer auch dazu, ja, aber das wird, wenn man so will, das ist ganz variabel. Ja. Was sich gut bewährt hat oder was ich sagen wir gut empfehlen kann, ist, dass wir, wenn das ein bisschen ältere Kinder sind, dass die Kinder, sagen wir, einen Brief schreiben oder eine kleine Geschichte schreiben, nämlich, Entschuldigung, das ist, wenn ein Kind in der Klasse gestorben ist. Ja, das bringe ich jetzt durcheinander. Aber wenn ein Kind in der Klasse gestorben ist, ja, dann lassen wir die Kinder zum Beispiel einen Brief schreiben. Ja, was habe ich mit dem Kind erlebt? Meine schönste Erinnerung, meine liebste Erinnerung, das, was ich wichtig fand, wofür ich mich entschuldigen will, das lassen wir als Buch binden, ja, und übergeben das dann den Eltern. Ja. Würde ein Elternteil sterben, würde ich ein Ritual machen und danach quasi klar sagen, ja, vielleicht, es wird eine Kerze angezündet, die Kerze bleibt in der Stunde an einem bestimmten Ort, ja, wandert aber nach der Stunde praktisch weg von dem Ort. Ja. Und damit ist auch das Thema abgeschlossen. Ja. Ich denke mal, es ist ein großer Unterschied, ob ein Kind 10 Jahre alt ist oder 14 Jahre alt ist. Ja. Wäre ein Kind 12, 13, 14, würde ich vorher mit dem Kind sprechen. Ja. Ob es besondere Wünsche hat, ob es das überhaupt will. Ja. Und ob es sich selbst quasi in irgendeiner Form einbringen will. Ist das Kind 10, 11 oder 12 Jahre alt, würde ich die Information einfach geben. Ja. Und das, sagen wir, im Rahmen von einer Stunde machen. Ich denke mal, Sie sind irgendwo im ländlichen Bereich, oder wo sind Sie Lehrerin? Ja, Feldkirch, okay. Aber da werden sofort die anderen Klassenkinder wissen, dass was passiert ist. Ja. Dann muss man das auch erwähnen. Damit das dann auch vorbei ist. Ja.
Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte.
Sie haben vorher gesehen, dass Ehrlichkeit ganz wichtig ist in der Trauerarbeit mit den Kindern. Würden Sie jetzt sagen, dass es besser ist, dass man die eigene Traurigkeit vor dem Kind eher ausleben soll oder eher nicht?
Doch, also in der Regel kann man tatsächlich Weinen nur schlecht kontrollieren und man weint einfach. Wenn ich das so tun würde, ich würde weinen und einfach sagen, ich weine, weil. Ja, weil ich eben jetzt, sagen wir, meinen Mann vermisse oder weil ich den Papa vermisse, ja, und ich weine quasi manchmal, aber das Weinen geht ja nicht lang, ja, und danach sind wir auch wieder glücklich. Also ich will so mit dem Kind sprechen, ja, nicht nur die Trauer betonen, sondern eben auch, dass das Weinen vorbeigeht und dass es danach wieder eine glückliche Zeit gibt. Und so ist es ja auch, ja, also man weint ja nicht dauerhaft. Wenn Sie, das klingt jetzt ein bisschen skurril, ja, aber tatsächlich kann man kaum länger als 10 Minuten weinen. Wenn Sie untersuchen, messen, empirisch messen, ja, wie lang man weint, glaube ich, eine Durchschnittsweinzeit hat man von 6 bis 8 Minuten, Männer wie Frauen. Retrospektiv, ja, weil das ja quasi mit dem großen Gefühl verknüpft ist, mit Trauer, und weil wir ja nur die Zeit subjektiv messen, sagen wir dann, wir haben die ganze Nacht geweint. Würde man es quasi wirklich beobachten, messen mit der Stoppuhr, ja, ist das gar nicht möglich. Biologisch schon kaum möglich, denn sagen wir, Ihr Körper produziert beim Weinen so viele Hormone, das ist so anstrengend, dass sie einfach nach 6 bis 8 Minuten, oder vielleicht noch 10 Minuten, ja, wieder aufhören müssen. Ihr Körper muss sich erholen. Wir erleben das dann quasi als etwas Angenehmes. Ja, wir sagen, Weinen hat uns gut getan. Eigentlich schaltet ihr Körper praktisch, wenn man so will, andere Hormone ein, ja, um sich wieder erholen zu können. Und sie sammeln dann wieder Kraft und dann können sie wieder weinen. Und solange sie sich so quasi pendelartig dahin bewegen, das ist normal, das ist richtig. Ja. Und mit dem Kind würde ich offen drüber sprechen. Ich glaube, man muss auch Kindern eben sagen können, ich würde gern über den Verstorbenen oder die Verstorbene reden, ja, aber ich muss dabei immer weinen, aber das tut mir gut. Denn das Gespräch über den Toten, das ist eigentlich das Besondere und das Wichtige. Man muss, solange man über die Toten spricht, ja, solange sind sie nicht wirklich gestorben. Ich finde es immer noch eine nette Geschichte von Adolf Muschk, der ist ein Schweizer Schriftsteller, der es in einem kleinen Essay mal so beschrieben hat, dass ein Mann in den 70er Jahren also von einer großen Reise nach Hause kommt, das gibt noch kein Internet, kein Handy, er weiß nicht, was zu Hause passiert ist und er trifft sich dort mit seinen Freunden zu einer Feier. Die treffen sich regelmäßig zu einer Feier und sitzt sich praktisch gegenüber der Frau seines besten Freundes. Sein bester Freund ist nicht da und er weiß, dass sein bester Freund ein Vogel ist, also Ecken und Kanten hat, ja, und halt schwierig ist. Und es nimmt ihn nicht wunder, dass er bei dieser Feier auch nicht dabei ist. Er akzeptiert es einfach und lästert eigentlich über seinen besten Freund ab, vor dessen Ehefrau. Ja? Und als die Feier vorbei ist, sagt ihm seine Frau, mein Gott, was hast du getan? Wusstest du nicht, dass dieser Mann gestorben ist? Und es ist ihm furchtbar peinlich, über einen Toten gelästert zu haben. Und er geht am nächsten Tag, geht er praktisch zu dieser Frau mit einem großen Blumenstrauß und will sich entschuldigen. Und sie lädt ihn ein und ist unglaublich zuvorkommend zu ihm und sie sagt zu ihm, das, was gestern passiert ist, das war das Schönste, was mir nach dem Tod meines Mannes passiert ist. Und er sagt, ich weiß nicht, was ich getan habe. Und sie sagt, für dich hat er noch gelebt. Okay? Ja, also dort war es noch so, als wäre er noch am Leben und das war für sie wichtig. Und wenn wir uns quasi Trauerrituale anschauen, dann tun wir ja auch so. Also wir idealisieren Verstorbene ganz am Anfang. Und dann quasi erzählen wir uns die eigentlichen Geschichten. Und das machen wir vielleicht beim Leichenschmaus. Und beides ist erklärbar. Warum idealisiert man zuerst mal die Toten? Nicht nur aus Höflichkeit. Ja, also ein bisschen ist es Anstand. Aber man idealisiert die Toten, weil wir zuerst nur die guten Eigenschaften vermissen von den Toten. Also wir vermissen nicht, dass er immer seine stinkigen Socken quasi im Badezimmer liegen hat lassen und wir uns jahrelang darüber geärgert haben. Später erzählen wir uns dann die lustigen Geschichten auch vom Verstorbenen. Und Sie haben das bei dem kleinen Kind da vielleicht gesehen, der gesagt hat, der Tod ist manchmal traurig und manchmal lustig. Ich weiß noch nicht, warum er auf die Idee gekommen ist, aber ich vermute, der hat auch eine, wenn man so will, einen Leichenschmaus miterlebt. Zuerst ist man traurig, man weint am Grab und man geht dann quasi ins Gasthaus und erzählt eigentlich Geschichten vom Verstorbenen, so wie er halt war. Und das ist das Besondere. Ja? Und als Erwachsene natürlich, weil man die Person vermisst, ja, man wird weinen müssen, man muss den Kindern erklären, warum man weint und man muss ihnen auch dazu sagen, es ist schön, wenn ich weinen kann, es ist wichtig, über den Verstorbenen zu sprechen. Ich werde nicht ewig weinen, wir werden es auch wieder lustig haben. Ja. So.
Gibt es weitere Fragen, bitte? Ja.
Wie schaut es eigentlich aus, wenn ein Unfall passiert und der Tod ist sehr entstellt? Soll man sich das noch einmal anschauen? Oder?
Na, danke, das ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben ja prinzipiell die Vorstellung, dass wir uns vom Gesicht verabschieden wollen. Ja? Und wenn wir von Entstellungen sprechen, also gerade bei Erwachsenen, reden wir von Entstellungen am Gesicht. Dass quasi ein Fuß fehlt, ja, oder Hand verbrannt ist, etc., das würde uns weniger stören, weil das können wir relativ leicht abdecken. Ja? Und wir neigen dazu, wenn man so will, wenn Personen eben entstellt sind, den Kindern, aber auch den Erwachsenen, ja, vorzuenthalten, sich zu verabschieden. Ich tue das nicht. Ja. Ich frage zuerst Kinder, wie auch die Erwachsene, was ihr Wunsch ist. Das ist das Allererste. Und wenn ein Kind sagt, ich würde mich gern verabschieden, ja, und ihr wisst, dass zum Beispiel im Gesicht Entstellungen sind, ja, dann gibt es verschiedene Varianten. Man kann die Entstellungen kaschieren. Beispielsweise jemand hat keinen Hinterkopf mehr, ja, dann würde man quasi ein großes Kissen organisieren, wo man den Kopf da hineinlegen, oder wir machen einen Kopfverband. Jemand hat eine starke Verletzung praktisch auf der Wange, auf der Wangenhälfte, weil die Wange weggeschabt oder verbrannt ist. Ja. Man kann das abdecken mit einem Pflaster. Man kann einen Körper praktisch so in ein Kopfpolster hineindrehen, dass es nicht unbedingt sichtbar ist. Also, dass ein komplettes Gesicht entstellt ist, habe ich sehr, sehr selten erlebt. Aber auch das habe ich erlebt. Ja. Und dann gibt es die Möglichkeit praktisch, sich von der Hand zu verabschieden. Es geht gar nicht so sehr ums Gesicht. Ja. Es geht eigentlich darum, den Toten quasi als Körper nochmal zu sehen, ja, weil es psychologisch so ist, ja, dass wir noch gar nicht vom Gefühl her wahrhaben können, dass jemand tot ist. Wir wissen es vom Intellekt, ja, aber wir wissen es noch nicht vom Gefühl. Nur ganz kurz, wir verstehen erst gefühlsmäßig, dass jemand tot ist, wenn wir den über einige Wochen nicht mehr um uns herum haben, weil wir dann so ein Gefühl wie Einsamkeit erlebt haben. Wir haben quasi das Frühstück allein gemacht, wir waren allein im Bett. Wir gehen immer zu Freunden oder Bekannten allein, ja, das braucht eine Zeit lang. Und dann verstehen wir auch gefühlsmäßig, er kommt nicht mehr zurück. Da sind wir nicht anders als Kinder. Man kann also Gesicht vollständig abdecken und man kann sich auch von einer Hand verabschieden. Von einer Hand zum Beispiel mit einem Ring oder einfach nur von einer Hand. Das Wichtige ist, dahin zu gehen, jemanden zu berühren, mit dem Toten zu sprechen. Und das tun die Kinder genauso wie die Erwachsene. Viele sprechen laut mit den Toten. Viele machen da so ein Gespräch im Kopf, ja, und das kann man also tun, ja. Es gibt ganz wenige Entstellungen, wo man es nicht machen, zum Beispiel, oder nicht gemacht haben, zum Beispiel, wenn jemand vor den Zug geht und sich von einem Zug überfahren lässt. Da sind die Körper oft nur Stückwerk und dann kann man das nicht mehr machen. Dann gibt es aber quasi persönliche Gegenstände, wie ein Ring oder Geldbörse, ja. Oder aber, wenn jemand, sag mal, über viele Tage tot ist und sag mal, der Körper einem Verwesungsprozess unterlegen war und deshalb die Körper aufgedunsen sind, riechen. Und das geht also nicht mehr. Aber sonst quasi andere Entstellungen, das geht. Ja. Und wir bereiten die Kinder darauf vor, was sie sehen werden. Wir begleiten die Kinder und wir besprechen das noch. Ja.
Also das machen die Eltern nicht alleine, sondern genau. Mit ihrer Hilfe, also mit Hilfe vom Kit oder
von einem Kriseninterventionsteam, genau. Ja. Oder von Notfallpsychologen oder von Therapeuten oder keine Ahnung. Also das ist schon wichtig, vorzubereiten, was werde ich sehen, wie schaut es dort aus, ja? Auf was muss ich Rücksicht nehmen? Also um ein Beispiel zu geben, eine Mutter hat sich von ihrem, ich habe das schon erwähnt, von ihrem dreijährigen Jungen verabschiedet, ja? Und der wurde aber obduziert, weil er ja ermordet worden ist vom Vater. Und also musste man die Mutter darauf vorbereiten, weil wir wussten, sie möchte ihren Jungen natürlich aufheben und an sich drücken. Es ist da die Schädelplatte aufgesägt worden. Es gibt also Obduktionsnarben im Körperbereich, am Schädelbereich und dort ist quasi die Schädelkalotte locker. Und die Mutter hat gesagt, ich möchte meinen Jungen quasi also hochheben. Und hat gesagt, das ist möglich, aber sie muss, wenn sie das tut, praktisch mit den Fingern hinten praktisch die Schädelkalotte stabilisieren. Und das war kein Problem für sie, ja? Sondern wichtig war, sie konnte ihren Jungen noch mal sehen und sie konnte ihn berühren. Sie hatten dann auch quasi also noch mal gewindelt. Ja? Das war unglaublich wichtig für sie. Das Kind einfach nicht mehr zu sehen, das war für sie die größte Angst. Und dann akzeptiert man eben auch, dass man, und schon Eltern entkleiden immer ihre Kinder. Das tun wir Erwachsene nicht. Also einen Erwachsenenkörper, da schauen wir uns nur das Gesicht an, aber also was ich häufig erlebt habe, wenn Kinder da liegen im Leichenhemdl, ja, Eltern schauen sich den ganzen Körper an. Also man muss den Eltern auch dann sagen, was sie sehen werden und auch den Geschwisterkindern. Wie ist das so? Und dort war eben auch, sag mal, eine 8-jährige Cousinin und eine 13-jährige Cousinin haben sich dort von verabschiedet. Und dann haben wir auch gesagt, so und so wird das Kind ausschauen, weil da, sag mal, die Kopfnaht, ja, das sieht man ja deutlich, das haben wir aber auch so belassen. Aber nach wie vor der Wunsch zählt. Ja. Und ich will vielleicht nochmal was, eine Geschichte erzählen, wo ich viel daraus gelernt habe. Mir einer Frau gehabt, die ist mit 60 Jahren gestorben und die ist so im Bett gestorben. Die Hände als Faust geballt. Ja, und zwar wirklich so am Kopf. Und man hatte natürlich den Eindruck, wenn man das so sieht, Todeskampf, das war unsere erste Assoziation. Und dann war die Frage, soll mir die Finger aufbrechen? Also, sag mal, die Starre war noch aktiviert, ja, und wir hätten das können aufbrechen mit dem Bestatter gemeinsam. Und haben uns aber dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, so ist die einfach gestorben. Dann haben wir die quasi im Bett schön hergerichtet, ja, und dann ist ihre Tochter gekommen mit 42, mit ihrer Tochter auch, die war damals 8 Jahre alt, und wo sie dann bei ihrer Mutter kniet und sie beweint, seht sie dann nach einer gewissen Zeit zu uns, sie ist unglaublich froh, dass sie ihre Mama jetzt noch so gesehen hat, jetzt weiß sie, dass ihre Mama friedlich gestorben ist. Und sie sagt, woher wissen Sie das, friedlich gestorben, seht sie, weil sie so gestorben ist. Und dann erzählt sie uns eben die Geschichte, dass ihre Mama, wo sie im 3. Monat schwanger war, eben den Mann verloren hat und sie hat ihren Vater nie kennengelernt. Ihre Mama hat dann ein Baugeschäft übernommen und hat müssen unheimlich hart arbeiten neben Kindererziehung und sie hat versucht, immer ein bisschen auch im Büro zu schlafen, neben einem schreienden Kind, und das hat sie so gemacht, indem sie eben die Hände zu Fäusten geballt hat und sich so die Ohren zugehalten hat. Und das ist ihr geblieben praktisch als gute Art des Schlafens. Und was ich daraus gelernt habe, ist quasi, es ist eines, was wir in was hinein interpretieren, und es ist ganz was anderes, was die Hinterbliebenen sehen. Ja? Und deshalb ist es viel einfacher, so wenig wie möglich zu manipulieren, zu den Leuten zu sagen, das werden sie sehen, ja, wenn sie das möchten, und dann schauen, was passiert. Und wir haben immer nur die Möglichkeit, das nachzubesprechen. Als letztes vielleicht noch, was man nie vergessen darf, wenn ich erfahre, dass jemand, sagt, in einem Verkehrsunfall stirbt, ja, und ihr erfahrt ja aus der Zeitung, ihr erfahrt quasi übers Internet, ihr erfahrt über Gespräche, dann sagen die, es war ein unglaublich dramatischer Verkehrsunfall. Ja, und ihr habt dann sofort ein Bild im Kopf, wie der Körper zerstört sein wird. Also ein Bild habe ich in jedem Fall im Kopf. Nur das Bild ist quasi das schlimmste Bild, was man sich vorstellen kann. Das ist der Worst-Case-Fall. Ich habe oft erlebt, dass wir Leute zu entstellten Personen hinbegleitet haben, tja, und dass wir die im Nachhinein gefragt haben, wie war das jetzt für sie? Und sie sagen, es war nicht schön anzuschauen. Ja? Entstellungen sind nie schön. Ja? Okay? Aber ich habe es mir im Kopf viel schlimmer vorgestellt. Und das wirkliche Bild ist besser aushaltbar, als, wenn man so will, die Fantasie im Kopf. Kinder haben auch Fantasien, darf man nie vergessen.
Das heißt, dasselbe gilt auch bei Suizid, was Sie jetzt gesagt haben. Also auch nur im Fall einer massiven Entstellung, dass man das überlegen müsste, aber dass sonst die Verabschiedung, den Toten noch einmal sehen und berühren, auch bei Suizid ebenso wichtig wäre.
Bei Suizid muss man wissen, dass quasi, zumindest in Österreich, 40%, glaube ich, der Frauen ein bisschen mehr, knapp 50% der Männer sich durch Strangulation töten. Nicht erhängen, also das ist nicht baumeln von der Decke, das ist eine Jugend- oder Kinderfantasie, sondern Strangulation bedeutet, mit einem dünnen Draht, mit einer dünnen Schnur, kniend oder sitzend an der Türklinke sich zu erhängen, sich zu strangulieren eigentlich. Ja? Und man wird sich fragen, wie funktioniert das? Relativ simpel, man kann da quasi die Blutzufuhr und die Blutabfuhr kann man unterbinden. Das geht relativ schnell. Zumindest meine Erfahrung ist, die meisten 50-Jährigen plus wissen das. Wenn man wirklich noch Leute sieht, die baumeln, ja, okay, das sind überwiegend Jugendliche. So, und wenn man so stirbt, ja, ist man in der Regel ansehlich, also man hat keine Verunstaltung. Es hängt dann eher vom Zeitpunkt der Auffindung, also der Auffinde, des Auffindens ab, aber in der Regel sind die Leute ganz schön, ja, sie haben entspannte Gesichtszüge, ja, sie sind vielleicht ein bisschen fleckig im Gesicht, ja, aber es ist nicht unangenehm. Das Problem bei Suiziden sind dann eher, also grob geschätzt, ich habe jetzt keine Statistik im Kopf, aber aus meinem Gefühl heraus, vielleicht 10-20% der Suizide werden anklagend inszeniert. Also da was derjenige, der sich stirbt, der sich tötet, in der Regel sind sie auch Männer, ja, gibt auch Frauen drunter, aber überwiegend Männer, ich möchte quasi noch jemand was Schlechtes tun. Die spielen das entweder über die Kinder, dass die Kinder die Ersten sind, die den Toten sehen, oder halt die Frau, in einer unglaublichen Situation. Ist es so, quasi ist also ein Streit vorausgegangen, ein Konflikt, lehnen die auch eine Abschiednahme ab. die hinterbliebene Frau zum Beispiel sagt, ich möchte den nicht mehr sehen. Da kann ich verstehen. Ja? Und bestimmt damit auch quasi, dass die Kinder den nicht mehr sehen dürfen. Der größere Teil aber, ja, das sind Personen, die verzweifelt sind, die meistens auch noch einen Erklärungsbrief schreiben. Briefe sind relativ simpel, aber selten. Aber wenn sie einen Brief schreiben, also erklären, warum sie nicht anders handeln haben können, warum sie weiterleben. Und da erlebe ich dann schon eben, dass Personen sich auch verabschieden wollen. Die möchten ja, den Toten nochmal sehen. Und wir machen das auch möglich. Ja.
Und auch dort, also gerade bei der Strangulation, ist dann ja auch so, dass die Realität anders ist als die Fantasie. Die Fantasie, denke ich, ist ja auch viel schlimmer,
so ist
wenn man
es, genau.
den Toten nicht mehr sieht.
Und gleiches ist bei Erschießen, was ja nicht so häufig ist, aber es sind die Entstellungen gering. Ja. Also es ist, wenn ich es so plakativ sagen darf, es ist viel Blut da. Ja. Also der Raum quasi schaut furchtbar aus. Ja. Aber der Tote selber, wenn er denn gewaschen ist, ja, ist nicht wirklich entstellt. Oder es ist leicht abdeckbar. Wir sagen den Leuten schon, also wir decken das wohl ab, ja, wir sagen den Leuten schon, passen Sie auf, zum Beispiel hat da vorne in der Stirn hat er ein Loch, es fehlt ein Teil vom Knochen, es sind quasi Schmauchspuren sichtbar, ja, es ist abgedeckt. Manche Erwachsenen nehmen nämlich die Abdeckung weg, die schauen richtig nach. Weil, und das ist auch der Grund, nicht weil sie neugierig sind, sondern weil die Vorstellung im Kopf so unerträglich ist, dass man ein reales Bild braucht. Die Fantasie im Kopf, ja, ist viel schlimmer. Man muss es einfach wirklich sehen. Ich sage immer, es ist ein Stück weit, der Vergleich hinkt ein bisschen, es ist wie ein bisschen Geisterbahn fahren. Wenn Sie in der Geisterbahn fahren und sehen quasi einen Teufel nur für eine Zehntelsekunde oder für eine halbe Sekunde, sind Sie erschrocken, wenn Sie durchgehen könnten. Ja. Sie hätten also viel Zeit und die Bahn trägt Sie nicht weiter. Ja. Wäre Geisterbahn furchtbar langweilig. Ja.
Vielleicht noch ganz ein anderes Thema. Sie haben jetzt natürlich bedingt durch die Erfahrung mit der Krisenintervention viel von plötzlichen Todesfällen gesprochen. Können Sie uns auch etwas sagen, wenn jemand zum Beispiel an Krebs stirbt, dann dauert das ja meistens Wochen oder Monate lang und dann ist da oft auch eine ganz große Unsicherheit. Wie sagt man das den Kindern oder wie geht man mit den Kindern um? Wann informiert man die? Ich weiß nicht, ob Sie was dazu sagen können ob Annelies Beil vielleicht dann noch etwas dazu sagen kann.
Also da bin ich kein Fachmann, ja. Ja, weil wir das in der Regel nicht haben. Ja, ich kann aus, wenn man so will, eigenem Betroffen oder Betroffenheit zwei Dinge sagen, was ich gelernt habe bei Krebspatienten. Man muss es den Kindern sagen. Ja, okay. Kinder sollen die Gelegenheit haben, quasi sich von dem oder derjenigen auch zu verabschieden. Und sie machen das auch. Ja, je nach Alter praktisch gehen sie einfach hin, besuchen da den Papa oder die Mama immer wieder. Ja. Sie sprechen quasi mit den Erwachsenen. Ich kenne aber eher die Erwachsenenseite. Und da mache ich die Erfahrung, und das finde ich nur wichtig, ja, die Krebspatienten, die ich erlebt habe, die auch gestorben sind, sagen, was sie unglaublich brauchen, ist sowas wie Alltag. Sie sagen, heute ist es so, dass jeder irgendwie glaubt, man muss da hinkommen, man muss 2 Stunden lang Spaß machen und dann muss man noch was über Sterben reden. Und jeder will mit denen über Sterben reden. Und sie sagen, das ist so unglaublich mühsam. Ja? Was sie wirklich brauchen, was sie wirklich in so einem Krankenhausalltag, was ihnen hilft, ist, also sie Geschichten von früher zum Erzählen, Spaß zum Haben, einfach zumindest die Illusion zum Haben, ja? Es ist noch nett. Sie wissen schon, dass sie sterben werden und sie wissen, dass sie aus dem Krankenhaus vielleicht nicht mehr rauskommen. Aber so für ein paar Minuten die Illusion zu haben, oder für ein paar Stunden, ja, ich hatte ein tolles Leben und ich habe viel Spaß gehabt und jetzt haben wir Spaß, wenn wir uns daran erinnern. Das vermissen die meisten. Ja. Und sagen wir, wenn jetzt Kinder eben mitkommen, Kinder sind da viel einfacher. Ja. Die streicheln den Papa, ja. Die sprechen mit ihm, die erzählen dem Papa von der Schule, ja. Wie schön, wie schwierig, was sie so erlebt haben. Die möchten mit dem Papa spielen oder zeigen ihm seine neuen Spielsachen. Ja. Das schätzen die Krebspatienten. Mhm. Weil zumindest für die kleinen Kinder, ja, ist das kein großes Thema. Er liegt halt da, er ist nicht zu Hause. Ja. Manches ist interessant, die Apparaturen, die da herum sind. Ja. Und da sind die unbedarft. Und das wird von vielen Erwachsenen als Entlastung eben erlebt. Aber vielleicht kann die Frau Beiler was dazu sagen, das wäre spannend, ja?
ohne dich zu überfallen, aber vielleicht einfach eben auch zu wissen, es gibt Kinderhospiz Vorarlberg und es ist möglich, sich an euch zu wenden in dieser schwierigen Zeit, wenn man ratlos ist.
Ich kann das nur bestätigen und unterstreichen, Wahrheit und Wahrhaftigkeit Kinder gegenüber, auch immer längeren Krankheitsverlauf, sehen wir als sehr wesentlich. Dabei empfehlen wir auch immer den Eltern bei Beratungen, den Kindern zu sagen, also Mama und Papa hat diese Erkrankung, ist an Krebs erkrankt, die und jene Behandlung wird jetzt eingeleitet und wenn es was Neues gibt, werden wir dich informieren. Eben auch aus dem Grund, dass Kinder wieder in den Alltag gehen dürfen und auch wieder in die Unbeschwertheit gehen dürfen. Also Kindern versprechen, dass man sie auf dem Laufenden hält. Und ja, keine Floskeln verwenden, aber ich denke, das ist bekannt. Also Krebs ist Krebs und nicht eine Warze oder sonst irgendwas. Wir haben auch schon sehr oft mit Bildern gearbeitet, gerade wenn die Kinder etwas älter sind. Die wollen verstehen, was ist das, was bedeutet das an Krebs. Und es gibt ja genug Literatur, wo man mal ein Bild herauskopieren kann. Also so dieses Begreifen ist oft schon im Krankheitsverlauf wichtig, nicht erst, wenn jemand verstorben ist. Was ich noch erwähnen möchte, wenn oft Eltern oder und Zugehörige uns anrufen und fragen, ja, wie ist jetzt das, sollen wir unser Kind mitnehmen zum sterben Menschen? Sollen wir die Kinder fragen? Ein bisschen so ist, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass es besser ist, dass ein Kind mit der so Halt braucht, als in unserer Familie macht man das so. Sie sind oft einmal mit zu viel Fragen überfordert und wenn ein Kind aber spürt, dass sich die Familie Gedanken macht und die Kinder wie selbstverständlich mitnimmt, dass es dann auch für die Kinder einfacher ist.
Vielen Dank. Auch noch der Hinweis bei Krebserkrankungen, es gibt ja auch die Beratungsstelle der Vorarlberger Krebshilfe in Dornbirn und die bietet genauso Beratung für Angehörige und auch speziell für Kinder an, wenn ein Elternteil oder auch ein Geschwister an Krebs erkrankt ist. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, dann möchte ich Ihnen, lieber Gernot Braule, noch einmal ganz herzlich danken.